Nerdgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 63. Heute mit Marc.
Atomfried.
Ohne Pfleidi. Und mit.
Felix.
Krepel.us.
Krepelass!
Krepelass.
Ich dachte, jetzt kommt Laser.
Nee.
Hatte ich ja letztes Mal schon.
Schade. Schade. Aber Krepelass ist auch gut. Unsere total neue Domain, die wir jetzt gerade in der Pre-Show uns geordert haben.
Ich bin ganz groß, was Impulsivkäufe von Internetdienstleistungen angeht. Mein Server kam neulich, jetzt habe ich eine neue Domain. Total gut.
Total gut.
Oh, das ging schneller als du mit dem ganzen Zeug.
Haben.
Ey, das ging jetzt echt rasant schnell. Du hast es bestellt und irgendwie 2 Sekunden später hatte Google schon die Adresse irgendwie drin.
Die sind einfach so.
Wobei, .us, die sind sicher ganz dicke.
Ja.
Krepelass.
Direkt bei der NASA gespeichert.
Also wenn ihr uns geflattert habt, diesen Monat quasi, dadurch habt ihr uns ermöglicht, krepel.us zu kaufen und unsere Internet-Immobilien auszuweiten.
Genau, Internet-Immobilien.
Weil Krepel ist keine schmackhafte Backware.
Sondern unsere Website.
Das ist ziemlicher Krepel. Handgekrepelt.
Ganz frisch handgekrepelt.
Ist es ja sowieso.
Aber so wie handgekrepelt.
Octopod, unser Octopod hier, ist eh gekrepelt. Irgendwie zusammengestrickt.
Ja, ich habe bald Urlaub. Ich habe vor, also bei, außer Flydi kommt mit Pudding irgendwie in die Puschen.
Ja, klar.
Ich habe vor, Octopod da mal zu updaten.
Ja, cool.
Also so zu mergen auf den neuesten. Wow, holy
fuck. Ja, mach mal.
Ich habe mein persönliches Blog habe ich schon gemacht und das ging.
Okay. Ja gut, was passiert noch viel? Nix.
Da kannst du auch gleich mal probieren, ob du den HTML5-Player hier von Pod-Dings...
Oh, holy fuck. Vielleicht muss ich das auch gar nicht machen. Ich habe doch den anderen schon quasi fast fertig gehabt irgendwie.
Achso, ja, da war
Der Heroku-Hosting. Der musste nicht so komische Sachen machen.
Was wir auch mal irgendwie so ein bisschen mehr neues Design, so mal bunter irgendwie auf der Webseite. Wenigstens unser Logo irgendwo und so.
Bootstrap. Ganz mehr Bootstrap.
Ja, ist doch schon.
Ja, aber das ist nicht Bootstrap genug.
Das ist ein falsches.
Hier, blogmarksieger.de hat jetzt auch genau dasselbe eigentlich, aber ich habe ein bisschen andere Font.
Das
ist schon
wow,
cool.
Das ist ja krass, du hast dir ja voll was überlegt.
Oder? Leute, haben wir gar keinen Toten der Woche? Gar keinen Toten der Woche?
Oh, schnell, wir müssen Toten der Woche suchen.
Genau, okay, also
quick.
Der Chat und Felix haben jetzt noch Zeit, Toten der Woche zu suchen.
Wieso ich?
Weil ich anfange mit dem ersten Tumblr der Woche, weil wir haben 2 diesmal.
Ich habe den anderen, deswegen muss Ingo den Toten der Woche suchen. So.
Nein, nee, mach mal. Ich kann den.
Chantalismus ist mein Tumblr der Woche. Chantalismus.tumblr.com, wo Leute Fotos von Kindern machen, die zum Beispiel Tom Lucifer heißen oder Madison Cassandra. Oder Chris Dula?
Ja, ohne der Gentleman.
Ja, oder Patrizia. Also.
Patrizia.
Patrizia. Paikea Emma.
Ikea.
Feanor Elias.
Das macht total viel Sinn.
Mhm. Ja, das macht total viel Sinn auch.
Nee. Also, manche Eltern dürften einfach keine Namen für ihre Kinder vergeben.
Sondern die kriegen einfach einen. So, dein Kind heißt Hans.
Genau. Der Zufallsgenerator hat bestimmt, dein Kind heißt Klaus.
Ich würde das gut finden. Da muss man sich nicht mehr entscheiden.
Dein Kind heißt Renate.
Ich meine, machen Sie Solange doch, die Sie Standesämter stand. Haben doch die Bücher, wo die Kindernamen drinstehen, wo dann ja geht oder geht nicht. Wobei es, glaube ich, nur Erstnamen sind, ne? Zweitnamen kannst du glauben.
Die suchen aber nicht einfach bei Google oder so.
Du kannst dir das ja auch einkaufen, wenn sie dann irgendwie näher mehr gucken müssen.
Wirklich?
Alles geht nicht.
Also Joghurt zum Beispiel geht nicht.
Atomfried
geht
auch nicht. Du kannst dein Kind auch nicht Web 2.0 nennen, was ja in Amerika zum Beispiel gehen würde.
Das ist ja blöd.
Da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu über deutsche Vornamen. Ich verlinke den mal.
Gott sei Dank haben wir das Internet, um solche Sachen.
Ich habe das auf Hacker News neulich geschrieben, weil ich sehr viel auf Hacker News schreibe, manchmal.
Also das ist schon schwierig, einen Namen für ein Kind auszusuchen, aber es gibt Eltern, die failen da total.
Einfach so ein Glücksrad und dann kriegst du einen Namen, was daraus fällt halt.
Na, ich meine, wenn du dich gar nicht entscheiden kannst, würden dir die Behörden tatsächlich irgendwann einen Namen geben, glaube ich, ne?
Das wäre total gut.
Ich glaube, wenn du nicht innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen...
Dann kriegt er einfach den beliebtesten Namen vom letzten Jahr.
Oh Gott, oh Gott. Nee, das ist Mia und Tim oder Mia und...
Tim ist doch ein okayer Name, sind 3 Buchstaben, kannst du mit einer Hand eingeben auf der Tastatur.
Ja, das ist total scheiße. Ruf mal solche Namen. Mia.
Tim?
Nee.
Tim.
Du rufst aber nicht Tim.
Ich wollte gerade sagen, Tim!
Nee, du Tim. Rufst nicht. Nein, never ever.
Natürlich,
nein.
Du rufst Tim!
Nee.
Tim.
Essen!
Tim!
Gott sei Dank sind wir compliant.
Richtig. Haben wir eigentlich, ich habe da überlegt, also wenn ihr jetzt den Toten der Woche sucht, rede ich ein bisschen.
Ja. Oh, Prinz Friso ist tot, sagt der Chat.
Oh, sehr schön. Aber
ich weiß, diese komische Schildkröte.
Whisky ist auch tot. Whisky? Loder Whisky.
Was? Whisky?
Whisky ist tot.
Nein.
Sorry, du wolltest was sagen.
Wollte ich. Achso, ja, richtig. Können wir eigentlich auch so, wir haben ja immer die Compliance-Lampen.
Ja,
hast du können schon wir gebaut? Uns noch nicht, aber können wir uns selbst zertifizieren? Das gibt ja bei allen möglichen so Selbstzertifizierungsdinge, dass wir dann selber sagen können, wann wir compliant sind und wann nicht.
Nee.
Ja, doch, geht.
Dass wir quasi keine aber externen Compliance-Maßstäbe mehr.
Du musst halt Regeln aufstellen.
Ja, wir haben ja.
Und die müssen durchlaufen werden. Die müssen durchlaufen werden, Peer Review durch den Chat. Und dann sind wir compliant.
Nee, das klingt mir zu viel zu viel nach Demokratie.
Warte mal, das war jetzt reingekriegt.
Der Chat kann nur Ja und Nein sein.
Der Chat kann gar nichts.
Okay, ich glaube, wir haben den Toten der Woche in der Zwischenzeit.
Doch, ich habe ihn gefunden.
Wir haben in der Zwischenzeit den Toten der Woche.
Klar, aber davor meinen Tumblr noch, und das zwar fufalla-beendet-dinge.tumblr.com.
Das ist total gut. Weil er hat ja eindeutig die NSA-Affäre für beendet erklärt. Und ja. Seitdem beendet er lauter total gute Dinge.
Oder schlechte Dinge.
Wie die 8. Symphonie von Schubert hat er beendet. Der Krieg im Nahen Osten, die Krise im Nahen Osten.
Genau.
Total gut.
Ja.
Iranische Atomprogramm. Direkt beendet.
Einfach mal beenden.
Einfach so.
Ja. Und unter anderem hat er auch die Schnappschildkröte Lotti für tot erklärt.
Echt? Ja. Scheiße, die hat doch so einen Teich aufgefressen. Die Leute im Teich angefressen.
Ist tot.
Was? Hab ich irgendwas verpasst?
Das war die News der letzten Woche. Du hast es verpasst.
Ich schau keine Nachrichten.
Nee, ich auch nicht, aber es gibt dieses Internet und dieses Twitter und es fliegt vorbei und da hast du einfach keine Chance. Da gibt's diese eine Schildkröte, was? Lotti?
Lotti.
Lotti in so einem Teich? Wo die wohnt da? Also ist ausgewildert irgendwie?
Nee, die ist einfach geflohen aus ihrem, wo sie auch immer davor war.
Naja.
Und die ist ganz schön groß. Die ist
und hat
groß.
Beim Baden irgendjemanden geschnappt und jetzt hat sie den ganzen Teich erpumpt.
Die hat die Achillessehne von so einem Kind gesnackt quasi.
Wirklich?
Ja.
Bei Achillessehne, da hört man das auch, da macht er so einen Peitschenschlag, wenn die reißt.
Ich weiß nicht, ob das unter Wasser diesen Effekt auch hat. Jedenfalls.
Ja. Kleiner Tsunami. Ja.
Jedenfalls, das Kind hat dann, sie suchen jetzt diese Schnappschildkröte. Und das Kind hat gesagt, sie sollen die Schnappschildkröte nicht töten.
Bringt mir ihr Herz auf einem Silbertablett.
Das war die News der letzten Woche.
Genau.
Und in allen Mainstream-Medien.
Das Allerbeste ist einfach, dass sie den kompletten Teich auspumpen.
Holy fuck.
So, wir müssen sie finden. Alles könnte passieren sonst.
Das ist so ein bisschen wie Loch Ness. Wir pumpen Loch Ness aus und gucken, ob da irgendwie Nessie drin ist oder so.
Ja, genau so. Genau so. Guck dir mal das fiese Vieh an, ey.
Das ist schon hart.
Holy crap, ey.
Und das ist jetzt unser Tod in der Woche?
Ja.
Ja,
aber ist noch nicht tot.
Nee, von Profala aber schon quasi tot erklärt.
Ja. Ach ja, stimmt. Profala hat es definitiv schon für tot erklärt.
Alligator-Schildkröte, das hört sich schon fies an.
Selbst auf tagesschau.de stand es. Also es
war. Deswegen muss es stimmen.
Es muss total gut sein.
Das finde ich gut.
Haben Sie die jetzt eigentlich schon gefunden?
Ich habe keine Ahnung.
Aber die haben ja den kompletten See ausgepumpt. Der muss da.
Aber wir haben auch eine .com der Woche, also zumindest halb. Der hat nämlich angekündigt, jetzt verschlüsselte E-Mails machen zu wollen. Total gut, oder?
Was ist denn mit Mega passiert?
Der wollte Mega. Macht er immer noch, macht er immer noch.
Aber keine benutzt, oder? Ist das in Raubkopiererkreisen jetzt irgendwie hochgekommen?
Ich weiß nicht. Ahnung. Kannst du da direkt von streamen, so wie von Mega-Video?
Mega.
Ich glaube nicht, oder? Dann macht das keinen Sinn.
Nee, Mega ist irgendwie, das ist so ganz komisch. Das geht, glaube ich, irgendwie nur in Chrome und der macht dann so komische.
Und Flash und alles, da ist alles dabei. Alle Cancel-Sachen dabei.
Mega CoNZ. Sicher doch
für Megacons.
Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwie Hosting, Internet für den Arsch.
Selber hosten, alles selber.
Auf jeden Fall kündet er einen sicheren E-Mail-Dienst an. Ich kann auch viel ankündigen.
Ich kann auch einen sicheren E-Mail-Dienst ankündigen.
Sollen wir einen sicheren E-Mail-Dienst jetzt ankündigen?
Ja, direkt. Wir kündigen.
Binärgewitter-Mail.
Krepel-Mail. Krepel-US-Mail.
Mail.krepel.us.
Richtig. Da läuft bald. Node.js IMAP-Server, der
alles.
Webscale alles macht.
Webscale auf dem Raspberry Pi, weil die Leute stehen drauf, wenn man das sagt.
Richtig.
Raspberry Pi Node.js, genau.
Alles. Was noch?
ARM.
Angular.
Ja.
Angular
hört uns richtig, auch. Angular Frontend, Node.js Backend.
Und was noch? Was brauchen wir noch? Hier Elasticsearch.
Natürlich, fucking Elasticsearch.
Alles.
Auf dem Raspberry.
Auf dem Raspberry Pi.
Und
auf
mehreren. Enterprise Grade.
Enterprise Restart Loop.
Webscale. Nee, mit dem allerbesten Restart Pattern, was ich jemals quasi gefunden habe. Und zwar, du nimmst diese Zeitschaltuhren, diese Tages-, also diese 24 Stunden, und dann hast du einen Punkt, am besten, wenn du so eine super gute hast, die eine Minute ein- und ausmachen kann, nimmst du den. Ansonsten 15 Minuten und dann bist du auf jeden Fall immer sicher, dass das Teil einmal am Tag restartet wird.
Ja, natürlich.
Ohne, dass du auf Krebs-Software irgendwie quasi dich...
Immer um 0 Uhr gehen die Verbindungen weg, da kann ich nichts für.
Du kannst ja auch um 1 Uhr einstellen, sagst du, oder 1 Uhr 12 oder so, dann überlegen sich immer, ja gut, was ist für eine Zeit, 1 Uhr 12, nee, das ist eh nix.
Macht Sinn.
Nicht nur der .com hat ja angekündigt, irgendwie besser verschlüsselte E-Mails zu machen, nein, es gibt jetzt auch E-Mail made in Germany.
Oh. Wenn ich das schon höre, die Telekom und United Internet
wollen endlich, warte mal, wir haben das Jahr 2013, oder?
Ja.
Ja, 2013 fangen die an, auf dem Transportweg Verschlüsselung einzusetzen.
Oh shit, das ist ja quasi so.
Zwischen Mail-Servern.
Das ist ja quasi zwischen Mail-Servern Verschlüsselung.
Das ist ja quasi so wie schon immer.
Ja. Holy crap. Also muss man sich mal vorstellen, wenn Flydie und ich haben ja zum Beispiel bei den Postfix laufen. Ich meine, wenn ich Flydie eine Mail schreibe, dann ist die erstmal verschlüsselt zwischen meinem Mail-Client und meinem Mail-Server.
Ja.
Weil ich habe natürlich TLS an. Dann wird die E-Mail, liegt die natürlich da einmal unverschlüsselt rum, aber der Server nimmt die, und da könnte man sie auch lesen, also es ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber der Postfix nimmt die dann und guckt nach, ah ja, gegen Postfix können wir irgendwie SSL, ja, geht, verschlüsselt, zack, schickt die Mail rüber. Dann liegt die beim Flydie und der Flydie holt die mit seinem Mail-Client wieder verschlüsselt ab.
Aber
ja,
die Frage ist, wie machst du sicher, dass du da keinen Man in the Middle hast?
Das geht, ja, das machst du natürlich nicht.
Ja, siehst du, deswegen ist Verschlüsselung für den Arsch.
Habt ihr keine Zertifikate Fucking, rechts und links?
Nee, natürlich haben sie nur Krepel-Zertifikate, so selbst signiert.
Also
LOL,
ich hab tatsächlich,
Flydie.
Nee, ich habe tatsächlich ein richtiges Zertifikat, aber.
Der Flydie nicht.
Nicht der Flydie.
Ja, siehst du, was
nicht
kann
der
er
nicht? Flydie.
Sollte er sich mal eins kaufen.
Kostet gar nicht so viel.
Oder
den Start SSL, das kostet irgendwie nix. Also ein Zertifikat für.
Ein Jahr.
Für die erste Domain kostet, glaube ich, nix. Ja, 2 Jahre lang.
Oder
kannst du es
oder
wieder erneuern.
Das, wie heißt
oder, du, oder du zahlst...
Promodo irgendwas.
Nee, dieses Open-Shit, wie heißen die?
CA-Cert, aber dann, CA-Cert, da hast du keine richtigen Zertifikate.
Ja, du...
Nein, da hast du, kein, hast du da echt
ja,
aber da hast du keine Zertifikate, die direkt im Browser, im Mail-Client überall drin sind.
Aber
das bringt dir also nichts.
Doch, wenn du den Flydie, also wenn du quasi auf deinem Computer, auf deinem Server einstellst, dass der CA-Cert vertraut...
Ja, dann kann ich aber auch ein selbstsigniertes Zertifikat nehmen und seine CA vertrauen. Das ist völlig
bumsegal.
Du musst
es halt machen. Du musst halt irgendwas machen. Darum geht's. Das darf nicht ganz egal sein.
Es ging jetzt auch nicht um Man-in-Middle-Attacken gleich auszuschließen, sondern erstmal nur...
Dass irgendwas gemacht
wird. Nein, das auf dem... Dass auf dem Transportweg zwischen den Switches, die da lustig in der Gegend sind, beim D-Kicks nicht jemand gleich irgendwie die Mail lesen kann. Gleich bei der NSA vorbei, ja, wird da ja gleich mal einmal weggeschnappt, dass die das auch gleich mitlesen und verschlüsselt. Die müssten sich also wirklich aktiv darum kümmern, was sie nicht tun, aber es kann keiner einfach so abschnorcheln auf der Strecke da lang.
Nicht einfach so, ja.
Nicht einfach so abschnorcheln.
Und von daher ist es irgendwie Technologie, die aus dem letzten Jahrtausend kommt.
Und schon immer da war.
Schon immer da war, E-Mail-Server untereinander verschlüsseln. Die Frage ist, warum haben die das nicht schon längst gemacht?
Weil sie es davor schon gemacht haben und das ist einfach nur fucking Marketing.
Ja, entweder machen sie es tatsächlich oder sie waren vorher einfach zu dumm, diesen Haken zu setzen, ja, verschlüsseln.
Es kostet die sicher 3% CPU und deswegen haben sie gesagt, nee, lass mal besser aus.
Die haben einfach Angst gehabt, irgendwas zu ändern. So wie das halt ist bei diesen ganzen großen Vereinen. Die sagen so,
stimmt, die
Telekom- oh shit, wenn du irgendwas änderst, dann explodiert vielleicht alles. Und dann haben
genau,
wir
genau, die Deutsche Bundespost hat irgendwie 1983 angefangen. Was, die
Postfix?
Reichspost.
Reichspost.
Hat man Postfix aufgesetzt.
Hat irgendwann mal mit Mail angefangen und seitdem haben die es nie wieder geändert.
Ja, die haben,
und
die haben wahrscheinlich Sendmail noch am Laufen.
Ist ja eh, dass die auch nur allein wenn jetzt den Mund aufmachen, lügen die ja generell schon. Und da sollte auch direkt jemand dahinter stehen, der sie direkt mit einer Socke gefüllt mit 10 Stücken verprügelt, wenn sie, in Deutschland ist ja sicher. Die Ficker haben doch garantiert in all ihren Datenzentren irgendwo die direkte Leitung für, was weiß ich, BND, Polizei.
Für alle.
Alle.
Müssen sie ja auch haben.
Ja, ja, richtig. Und deswegen, dass die sich jetzt aus dem Fenster, in Deutschland.
Und vor allem, es geht nur um die Verschlüsselung auf dem Transportweg. Das heißt, die E-Mails liegen trotzdem im Klartext auf den Servern bei denen rum.
Wurde, ich meine, da kommst du da
lang. Selbst bei der E-Mail liegen die ja unverschlüsselt da rum. Ja? Also, so, what?
Also es ist nett, dass sie es machen, aber dass sie deswegen irgendwas sagen, indem ich einfach die Config kurz anpassen können, aber den Server durchbooten und sagen, ist gut jetzt. Ja,
wir machen
wir
das
garantiert
jetzt auch.
Noch nicht mal.
Nee, da muss man gemacht. Eine große Pressekonferenz 2014 bestimmt irgendwann mal. Und dann ist es auch noch nicht richtig, also noch nicht richtig cool, weil der Schlüsselaustausch irgendwie nicht über Diffie-Hellman stattfindet. Also die haben irgendwie kein Forward Secrecy irgendwie an.
Die rufen einfach an gegenseitig.
Ja,
Schlüssel
genau.
Ist heute 28.
Nein.
Wiederhole. 28.
Der geht halt unverschlüsselt über Leitung der Schlüssel.
Über Telnet direkt von Telnet Verbindung.
Gute Idee eigentlich.
Also von daher,
hier
alles total gut.
Hier ist unser Private Key, damit ihr das auch interessieren könnt.
Irgendwann mal.
Später, ja.
Das macht ja, so viel. Also Sinn. E-Mail-Anbieter in Deutschland, total gute Sache.
Sacken alle hart.
Es ist halt das Traurige. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht mit Telekom mit so der E-Mail oder so, aber dann schaust du das an und denkst dir so, nee, da geht sicher irgendwas ganz komisch nach hinten los.
Die E-Mail muss auch noch bezahlen. Das bringt ja auch nichts.
Das macht so keinen Sinn.
Ja. Marc, ja. Du hast Z-Push aufgesetzt.
Ich weiß auch nicht, warum eigentlich.
Du wolltest rumspielen.
Ja, eigentlich. Ich hatte ja so diesen komischen Dingenskirchen-Server, den OVH-Server, den billigen, der jetzt auch aufgesetzt wurde und der ganz dufte ist. Dann habe ich gedacht, hey Marc, du bist ja mit deiner aktuellen E-Mail eigentlich recht zufrieden, aber warum machst du nicht einfach andere E-Mail? Und habe dann mir mal angeschaut, dieses Z-Push. Z-Push alleine ist ja im Grunde so ein PHP-Proxy für IMAP und ActiveSync. So. Also Backend kann der auf IMAP sich irgendwie connecten mit wahrscheinlich IMAP Idle und quasi als Frontend bietet er dann eine Schnittstelle an zu ActiveSync, dass man mit dem Handy darauf zugreifen kann.
ActiveSync,
genau, das ist von Zarafa, glaube ich, das Ganze. Zarafa selber bietet natürlich irgendwie ihr Backend an, dass du da auch Kontakte und Kalender mitmachen kannst.
Genau.
Es gibt Forks, die einfach kalt auf den Cartaf einbauen. Irgendwie merchen die das wahrscheinlich nicht, weil sie keine Lust haben.
Also IMAP Backend haben sie ja drin.
IMAP, ja, aber kalt auf den Cartaf halt irgendwie.
Cardaf hat der Zarafa Server selber, deswegen machen sie es wahrscheinlich nicht. Also die haben einen eigenen Cardaf-Server und deswegen lohnt es sich nicht für die, das da einzubauen. Cardaf wäre eigentlich interessant, weil das bietet Zarafa nicht an. Also ich habe ja auch einen Zarafa-Server und benutze es halt gerade für Kontakte und Kalendersynchronisation. Meine E-Mails habe ich tatsächlich woanders liegen.
Oder so.
Ja.
Auf jeden Fall, da habe ich, habe ich gar nicht gepickt auch. Ich habe mir dann zuerst hatte ich mir mal den Baikal-Server aufgesetzt. Baikal ist total dufte, ist irgendwie so eine schön gemachte PHP-Anwendung.
Ist ein Cardaf-Cardaf-Server.
Ist ein Cardaf-Cardaf-Server mit Web-Admin-Interface, recht leicht zum Einrichten, funktioniert recht problemlos. Den hatte ich mir zuerst so aufgesetzt und habe gedacht, so ja, krass, cool, jetzt könnte ich hier über SQLite, beziehungsweise wenn du willst, auch MySQL, aber brauchst ja nicht, SQLite reicht ja völlig. Du kannst auch leicht Backups machen von zum Beispiel. Hat den aufgesetzt, habe ich gesehen, ja, super, geht. Dann habe ich überlegt, gut, jetzt wenn das schon geht und ich mit diesem Z-Push-Forks theoretisch irgendeinen IMAP-Server als Backend haben könnte und meinen eigenen Cardaf-Cardaf-Server, eventuell will ich ja dann doch irgendwie zu Fastmail, obwohl die kein so Kontakt- und Kalendermanagement bieten. Kann mir mal drüber nachdenken. PHP Push 2 habe ich aufgesetzt. Also es gibt zwei so Forks von, zwei Z-Push. Halbwegs benutzte Forks von Z-Push. Das ist einmal dieses PHP Push 2 und einen anderen habe ich vergessen, aber der hat irgendwie weniger Follow und ist weniger aktiv. Oh Gott, Krebelsoftware wieder. Ich krieg da so das Kotzen, wenn das.
Dabei haben sie, also Z-Push ist eigentlich vor 2 Jahren oder so nochmal einmal komplett neu implementiert worden.
Da haben sie auch von, 2. Genau, da haben sie auch von geforkt, glaube ich, dass sie, aber sie haben halt Kaldaf und Cardaf reingebaut. Das ist im Grunde das Einzige, die merchen auch immer wieder mit Upstream. Aber allein schon, dass du halt in irgend so eine riesige Krebeldatei da in Source Code irgendwas eintragen kannst und dass da nicht einfach eine Config-Datei irgendwo rumliegt, Debuggen ist total scheiße. Ich bin irgendwie zu doof, um PHP zu debuggen. Ich habe irgendwie die Error-Logs alle richtig gesetzt und dann kannst du irgendwie dein Debug-Level angeben, steht im Debug-Info und dann kannst du Debug irgendwie Warning und Debug und ich trage das ein und nichts passiert und irgendwie habe ich es nicht hinbekommen.
Einfach.
Er hat also keine Debug. Ahnung. Er hat dann immer gesagt, ja, Login auf dem CalDAV-Server funktioniert leider nicht. Okay. Und der CalDAV-Server hat irgendwie manchmal hatte Anfragen bekommen, manchmal aber auch nicht. Und dann ist es wahrscheinlich wieder so, dass irgendwie, die haben ein Add-Zeichen wieder doppelt kodiert, halt irgendwie so diese typischen Krepel-Software-Geschichten, wenn dein Benutzername eine E-Mail-Adresse ist und der das Add dann irgendwie komisch Doppel-URL encodet. Und ich so, ah, fuck.
Okay, also Debugging nur von CalDAV und CardDAV. Ich habe mal
Zpush. Oder beides. Selbst Zpush hat mir keine anständigen Debug-Meldungen gegeben. Also theoretisch okay. Kannst du da einfach die Variable also, setzen, aber.
Genau, also ich kenne, also bei Zpush 2 habe ich es noch nicht gemacht, bei Zpush 1 war das eigentlich relativ einfach. Du musstest irgendwie nur diese Debug-TXT anlegen und dann hat er gleich da reingeloggt. Und dann konntest, habe ich, wenn ich mit dem Telefon draufgegangen bin, hat er gleich alles reingeschrieben und so. Ich habe da auch mal einen Blogartikel zugeschrieben damals. Weil mein Telefon irgendwie sich aufgehangen hat in irgendeinem Kalendereintrag und ich sehen musste, welcher das ist. Und das war eigentlich relativ einfach. Aber das war noch Zpush 1, ich weiß nicht, wie es bei 2 ist.
Das Schlimme ist halt auch, dass also die ganzen Distributionen, die sind auch nicht anständig vorkonfiguriert. Die sind immer noch quasi diese Standard-Configs von Zarafa, für irgendeine Web-Demo ein Example, also für irgendeinen komischen Webservice sind da die Daten drin. Also das ist halt das krasse Gegenteil zu Baikal. Baikal, da kannst du drauf gehen, dann sagt er, hey, du startest zum ersten Mal, schönes Web-Interface, wo du dann kurz dein Zeug eingibst. Der kann ja irgendwie schreiben und macht dann irgendwie am Ende den Schreibschutz drauf und ist gut.
Und macht Baikal auch ActiveStink?
Das eben nicht, das ist das Problem. Aber ich also meine nur so vom Setup her. Okay. Also ich hätte gerne, eigentlich hätte ich gerne Baikal als Backend und dieses irgendein Zpush, das dann nicht kreblich ist als
Frontend also für den Baikal. Es gibt ja auch noch diese Synchrotron, hast du dir das
hab
mal
ich mir, Habe ich Weil, mir angeschaut.
Also es gibt eigentlich diese zwei Welten. Zpush ist halt von Zarafa, das ist ja eine niederländisch-deutsche Firma. Das Zeug steht unter der ASI-GPL. Und dann gibt es nochmal von Tine und von Colab dieses Synchrotron-Gedöns, das steht unter der LGPL. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch groß rumgeschraubt wird. Aber Colab hatte sich vorher, wollte erst Zpush machen und ist dann irgendwie letztes Jahr irgendwie umgeschwenkt auf dieses Synchrotron. Ich habe es mir jetzt aber auch noch nicht näher angeguckt. Ich
du kannst auch nichts anschauen, keine Angst. Also die Homepage synchrotron.org geht ja, so wie ich das gesehen habe, direkt auf die Mainpage vom Wiki. Da steht irgendwie eine Handvoll Supported Devices und das war's dann. Download so far, we have not released any packaged versions. Schauen Sie Git an. Other resources, eine Mailing List und ein CI-System. Also es gibt keine Infos darüber auf der Seite und dann will ich es auch schon nicht benutzen eigentlich.
Ah, okay.
Baikal hingegen, ich bin sicher, Baikal-Server hat Bootstrap. Baikalserver.com ist erstmal auf GitHub gehostet und
sollte eigentlich auch nicht das Problem
Bootstrap CSS, bam, Baikal hat gewonnen.
Sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. Also bei Synchrotron da irgendwie mal einen richtigen. Warum macht man es eigentlich auch auf GitHub? Ja, ich verstehe es nicht.
Ja, oder dass du allein schon eine nette Homepage machst. Hier, Getting Started, klickst du drauf und auf einmal klappt alles. Get Baikal, Package, rüberkopieren,
fertig. Kriegst irgendeine URL, die du direkt in die Rootshell
schreibst. Ja, da siehst du mal den Unterschied zwischen irgendwie Projekten, die so aus Made in Germany kommen, ne? So Synchrotron, Zpush oder Projekten, die halt von woanders kommen. Das ist traurig, aber wahr, Leute.
Ja, wobei der Jerome Schneider... Follow Jerome Schneider und Twitter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ganz großes Plus für Baikal-Server, ist echt schön. Du kannst dann auch irgendwie, also das mandantenfähig, kannst da mehrere Benutzer anlegen, kannst dann, als Admin kannst du natürlich jeden Benutzer irgendwie reinschauen, was da so los ist, aber hat ein Interface, Web-Interface, per SSL zugreifbar, alles total gut. PHP-Push, theoretisch gut, ist aber fiese Krepel-Software, allein schon die Konfiguration ist irgendwie ganz komisch. Vielleicht versuche ich es nochmal, aber ich glaube, ich bin jetzt erstmal mit dem Namecheap Open Exchange Zeug gehostet zufrieden.
Passt. Ja, ich bin ja für selber hosten, also gerade so die NSA-Geschichte und so. Ich hätte ja die Daten schon gerne unter meiner Kontrolle und E-Mails gehört so irgendwie dazu. Und deswegen selber hosten E-Mails kann ich nur empfehlen. Ist zwar ein bisschen eklig, macht immer wieder Probleme, aber ist total lustig. Und ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du mit deinem eigenen E-Mail-Server redest. Auch per Hand. Also auch auf der Kommandozeile hier. Telnet,
Start TLS, anfangen komische SSL.
Nee, danach musst du rechnen. Direkt ein PC daneben haben, damit du halt immer schön rechnen kannst.
Richtig, Moment, kurz, Exponent, Ladida, Primzahl im Kopf faktorisieren.
Ah. Nee, mit PC kannst du das hier machen, ist okay, nee. Der kann das ja.
Natürlich, muss ja.
Genau, da muss er erstmal den Schlüsselaustausch machen. Das wird erstmal lustig.
Ja, du kannst ja auch.
Das habe ich auch
kannst
mal.
Kannst ja auch OpenSSL.
Das haben wir alle in der Klausur mal von Hand machen dürfen,
ja, ich
wahrscheinlich.
Weiß, ich
von
weiß,
daher.
Ich weiß. Es ist aber einfach schon wieder zu lange her, weißt du? Das ist.
Deswegen gibt es ja auch OpenSSL S Client. Und dann, bam, kannst du quasi, hast du quasi Telnet.
Bam, SSL. Ja. Ja. Aber redet mit euren Mail-Servern. Die brauchen das. Ich sage euch das.
Die wollen es doch auch.
Genau.
Ich glaube, die explodieren dann.
Du sagst einfach dann schön Hello und dann sagst du Hallo.
Hello.
Lol.
Ich will vorne nach und mach mal hier Data.
Schön. Ja. Haben wir das auch geklärt.
Okay.
Genau.
Menschenrohrpost.
Ich hatten wir, glaube ich, schon mal. Also zumindest angekündigt hat er das ja schon mal vor einer Weile. Dieser Elon Musk, wie auch immer.
Bester Mensch überhaupt.
Der hat PayPal und so gegründet.
Der hat
ist nicht der beste
Tesla
Mensch.
Und
Tesla hat er
SpaceX und
genau.
Solar.
Apropos SpaceX, ja, die Rakete, ne?
Ja, das kommt nachher.
Das kommt nachher.
Das
noch.
Kommt nachher. Kein
auf jeden Fall ist der Typ irgendwie total innovativ und hat ja irgendwie mal gesagt, irgendwie schneller sein irgendwie auf der Erde, so unter der Erde am besten oder direkt auf der Erde in der Nähe. So ein bisschen wie der Transrapid, nur irgendwie besser schneller, weil in der Röhre. Und hat seine Pläne mal genauer aufgestellt und hat die mal ins Internet gepackt, wie er sich das so vorstellt. Und jetzt können die Leute irgendwie da mitmachen, können das irgendwie verbessern. Er meint, das sollte dann das erste Open Source Transportsystem sein.
Bis auf Laufen. was eigentlich auch voll das super Transportsystem ist.
Ja, es dauert halt ein bisschen länger. Also es geht ja hier schon um irgendwie 600 Kilometer, die irgendwie überbrückt werden sollen. Und
Fahrradfahren?
Da bist du auch nicht so wirklich schnell. Also er will ja schneller sein als Fliegen hier auf der Strecke. Oh. Und das wäre, also ich fände das echt mal cool. Ich fand das schon schade, dass der TGV sich nicht, ach Quatsch, nicht, der Transrapid sich nicht durchgesetzt hat. Dass wir immer noch auf Schienen hin und her gurken, ja. Es ist irgendwie, wäre es mal an der Zeit für was Neues und die Idee klingt cool. Und ich meine, eigentlich hat er auch das nötige Geld, ja. Und die wollen auf derselben Strecke, also zwischen LA und San Francisco, wollen sie irgendwie eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bauen, also ICE-mäßig. Und das ist erstens noch nicht angefangen, zweitens wird sich's ewig verzögern und drittens kostet es irgendwie x Milliarden. Da könnte man auch sein System mal ausprobieren. Aber das, ja.
Richtig.
Braucht natürlich auch noch nur mal eine Idee ins Internet zu stellen, ist natürlich auch nur der erste Schritt, ja. Da müsste man auch mal erstmal eine Teststrecke bauen und mal so richtige
Dinger. Ja, kann das alles, das ist okay.
Meinst du?
Ja.
Apropos Sachen ins Internet stellen und dann, dass es besser wird. Open Source Ecology ist ein Projekt, da geht es darum, auch so ein verrückter Pole, glaube ich, oder ein Russe, der gemeint hat, okay, ich baue mir jetzt alles zusammen, was ich brauche, um in quasi postapokalyptisch zu überleben. Und zwar ist dann so, du hast diese ganzen Sachen, alles, was du brauchst, zum Beispiel irgendwie einen Traktor, du hast so ein Brick-Hersteller, du hast irgendwie ein Auto und ein See.
Little shit bricks. Bam, Brick-Hersteller.
Genau. Und halt alles, was du brauchst, um ein Haus zu bauen, um irgendwie deine Farm zu benutzen. Und da sind halt auch so Sachen dabei, wie irgendwie
Weiß?
Ja, genau sowas. also es gibt super viel Zeugs, was du brauchst, um deine eigene Village quasi am Leben zu erhalten.
Deine Stadt, dein eigenes Dorf.
Genau, dein eigenes
Minidorf.
Ja. Quasi, genau. Und das ist sehr awesome, weil die Idee ist halt, dass alles Open Source ist. Also alle Dinge, die du da herstellen kannst, sind alle Open Source. Das heißt, du kannst sie dann auch nachbauen und dein eigenes Dorf quasi bauen.
Ist das verlinkt? Oder?
Ja, ich verstehe. Ich habe es einfach bloß jetzt gesagt, weil es dazu passt.
Aha, okay.
Sorry.
Ich habe auch gerade geguckt,
ihr hättet einfach Open Source Ecology bei Google eingeben müssen, so wie ich das getan habe.
Aha.
I'm sorry.
Magst du das noch verlinken?
Nee, mach ich nicht.
Weil dann wissen wir auch, worüber du jetzt gerade geredet hast. Das war irgendwie ein bisschen abseits. Aber cool, Open Source Dorf, ja?
Open Source Ecology, und zwar das...
Ecology.
Ja, ich mach das mal hier.
Das ist, ja, ich meine, Open Source, Transport, Ecology, Gedöns. Am besten alles Open Food.
Genau, Open Source, super.
Open Source Food.
Genau.
Richtig. Und da das ist es, weißt du, wie die Wurst gemacht wird, quasi.
Ja. Ja.
Jedenfalls,
solange ich das Tier nicht selber schlachten muss und ausnehmen muss und so, dann juckt mich das auch nicht. Ich will das also selber machen müsste ich nicht, aber essen will ich schon.
Jedenfalls, bei dem Open Source Ecology geht es auch darum, dass wirklich du mehr Leute hast, die an dem Projekt arbeiten, also mehr als nur 3, sondern so ein paar hundert, damit es auch irgendwann fertig wird. Und das ist schon relativ viel passiert und das ist ein cooles Projekt und gewinnt Bonuspunkte.
Das Dorf ist jetzt aber noch nicht fertig. Die sind noch dabei.
Die sind noch dabei, ja.
Okay.
Also für diese ganzen Sachen, weil du hast da auch fiese Dinge dabei.
Apropos fiese Dinge, Cisco-Krepel-Software ist ja auch fies, habe ich gehört.
Das ist ein cooler Artikel. Und zwar geht es darum, dass du einen Authentication-Server, der irgendwo in einem super krass sicheren Netzwerk steht, ownst, indem du per Wireless dich versuchst, auf so einen Access Point einzuloggen.
So 802.1x Authentication-Geschichte mit Radius und EAP.
Genau, alles.
Die Standard-Cisco-Stack halt,
ja,
quasi.
Ja, genau, das Standard, wenn du ein Enterprise hast, dass du sagst, okay, die Leute können sich mit ihrem Username und Passwort einloggen.
Mhm.
Und da gibt es einen Exploit wohl, aber nicht, also noch nicht ganz, noch nicht der ganze Exploit ist draußen. Jedenfalls, die Geschichte dazu ist auf jeden Fall schon da und er hat es beschrieben so, dass du dich quasi versuchst, als Angreifer in das WLAN einzuloggen und dann machst du ein bisschen fieses ERP-Radius-Bonus-Features und dann explodiert dahinter der Authentication-Server und macht zum Beispiel irgendwie ein Reverse-Shell zu irgendeinem Bonus.
Ja. Es ist natürlich schön, so weil das gut. Einzige, was du brauchst, ist physikalische Nähe, dass du das WLAN empfangen musst und das ist so eine Pre-Authentication-Attacke.
Genau.
Das heißt, du kannst alle alten Cisco ACS Software-Dinger ownen.
Genau, also es geht nicht gegen den allerneuesten, aber gegen irgendwie ältere Versionen. Und man weiß ja, nichts wird jemals upgedatet.
Ja, und die sind ja auch noch viel im Einsatz.
Gerade, das ist ja auch das ist meist Windows-Software bei Cisco, was ziemlich ekelhaft ist eigentlich. Bedeutet, da steht irgendwo so ein alter Windows 2003 Server mit irgendeinem alten Cisco-Dingens drauf und updaten kostet 30 Millionen Dollar.
Auf jeden Fall von Cisco.
Ja, oder
Enterprise, das ist Enterprise-Software.
Enterprise-Bonus-Features.
Ja, oder du kaufst es halt von Huawei, da ist es exakt dieselbe Software, aber die haben einen Not davor gestellt. Steht da Not Cisco ACS.
Und die haben halt eine Chinese Backdoor.
Kostet 3,50.
Mit Chinese Backdoor.
Egal, ja. Machst du in super
restricted. Ja, und der hat einen Cisco Backdoor standardmäßig. Nee, kann jeder
NSA
rein.
NSA Backdoor. Achso.
Ja,
und Cisco hat eine NSA-Backdoor.
Ja, ja, deswegen, die NSA hat auch in der Wüste von Utah die größte WLAN-Antenne der Welt, dass sie quasi selbst in Russland noch den ACS-Server quasi anfunken können.
Und ownen können und schnell. Wir brauchen schnell in Russland ACS angereift.
Richtig. Machen wir die Antenne hoch.
Über Satelliten einfach. Ding, ding.
Apropos.
Genau, also ich fand die Geschichte sehr cool, weil das halt cool zeigt, wo du alles überall aufpassen musst.
Ja, dass Cisco keine Software machen kann, wie immer.
Apropos Wireless, die Schweizer Bundesbahn, die hat eigentlich eine tolle Idee. Sie will alle Bahnhöfe mit kostenlosen WLAN ausstatten. Also zumindest eine Stunde oder sowas, als sie kostenlos surfen können am Tag. Mhm. Super Sache. Die haben bloß die Rechnung nicht mit diesen komischen ESOs gemacht.
Die fucking ESOs.
Elektrosensible.
Elektrosensible. Bitte ja, schön. Die kriegen von den vielen WLANs Kopfschmerzen.
Ganz großes Kopfweh. Ganz großes Kopfweh.
Und weil die so viel Kopfweh davon kriegen, geht es halt nicht.
Ja. Und also es macht auch keinen Sinn. Also da gibt es jetzt irgendwie von der Uni Konstanz gab es ein paar Infos und also die ganzen Handys, die ja jeder fucking in der Tasche hat, in der gesamten Bahn sind ungefähr 60 Mal stärker von der Strahlung her. Macht den ESOs aber nichts aus, weil die WLAN-Strahlung okay.
Und selbst wenn da mal so ein ICE vorbei rauscht, der hat halt auch WLAN an Bord.
Ja.
Bei denen. Dann
allein
dürften sie die nicht mehr reinlassen, müssen sagen, nee, lieber ICE, du musst draußen bleiben, weil du hast WLAN an Bord.
Allein schon die Oberleitungen haben ja 60 Hertz gewimselt. Wir hatten damals ich habe mal bei T-Systems neben einem Bahnhof in Feigenham diese Büros, da konnten die keine Röhrenmonitore damals reinmachen, weil die Oberleitungen mit 60 Hertz brr, 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 immer so machen. Und dann gehen die fucking Monitore nicht, weil die so flimmern. Also selbst wenn du einfach nur Bahn fährst, wo eine Oberleitung ist, strahlt die dich schon die ganze Zeit fies von oben an. Ja. Und,
aber das WLAN ist jetzt das ganz Schlimme und deswegen muss man, also irgendwo ist ja das Fass am Überlaufen und jetzt muss man sich gegen diese WLAN-Strahlung
richtig.
wären.
Und gibt es auch eine Studie der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, die Angst vor der WLAN-Strahlung, die kann wiederum krank machen.
Also
die WLAN-Strahlung alle so, lol, nee. Aber
die Angst. Aber wenn du Angst hast.
Vor der bösen WLAN-Strahlung.
Ja, das ist halt der Nocebo-Effekt dann.
Das ist
quasi das Gegenteil.
Warum haben sie es auch gesagt? Sie hätten es einfach niemandem sagen sollen.
Sie hätten
es
einfach machen sollen. Einfach mal Dinge tun.
Fertig. Genau, einfach Dinge tun. Die Leute, die ein Smartphone haben, die sind sowieso die ganze Zeit irgendwie auf ihrem Ding tippen und die hätten schon rausgefunden,
so, dass man
da kostenlos rein kann.
Ich wette, da hat sich einer gedacht, oh Gott, das wird voll awesome, wenn wir das jetzt sagen und alle Leute werden sich total freuen. Und dann bam, die ESUS. Keiner mag die ESUS.
Richtig, gute Sachen.
Oder auch nicht gute Sachen.
Oh Gott, Megfu.
Was?
Ich habe gehört, der menschliche Penis war früher Dornig.
Ja, und zwar amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, der Mensch. Was? Der menschliche Penis hatte früher Dornen.
So wie bei einem Kater. Wie bei einem Kater.
Ja, Katzen, männliche haben Dornen. Mit so Widerhaken.
Ja, genau.
Deswegen schreien, also wenn draußen Katzen schreien. So richtig, als wären sie vergewaltigt. Werden die wirklich vergewaltigt?
Das erklärt so viel.
Das macht alles Sinn auf einmal.
Das klingt dann immer echt, als würde eine Katze sterben und eigentlich hat die nur wilden heißen Sex.
Catrape, glaube ich. Catrape. Die Dunkelziffern sind...
Sie ist ja auch nur im Dunkeln.
Natürlich. Ich glaube, ich will da nicht drüber reden. Lass mal
nee, das geht jetzt... Also, abgesehen davon geht es eigentlich darum, um eine ziemlich coole Geschichte, nämlich, dass du in der DNA... über die Zeitraum, wo sie sich das angeschaut haben, 510 DNA-Sequenzen verloren hast. Und das heißt, der menschliche Körper hatte vielleicht irgendwelche anderen coolen Features.
Das ist echt traurig.
Die einfach verloren gegangen sind.
Ja, wir hatten ja früher auch mal einen Schwanz.
Ja. Zum Beispiel.
Und da hätte man besser sitzen und stehen und alles. Also ich meine,
so
wäre einfach viel praktischer
gewesen. Aber Hosen passen da nicht richtig.
Dann machst du ein Loch rein.
Dann hätte es halt Hosen gegeben, die sowas machen.
Genau.
Jedenfalls, genau, es geht eigentlich um diese DNA-Switches, die halt ausgeschaltet wurden in der Zeit, wo sich der Mensch weiterentwickelt hat. Und das fand ich ziemlich cool, die Geschichte. Und halt...
Die Seite nervt halt.
Och, die jetzt
irgendwie. Join free content. Join.
Es ist National Geographic. Deswegen muss es gut sein. Und die würden uns niemals anlügen.
Niemals.
Der Dalai Lama ist angegriffen worden. Ja. Also der Internet
Dalai Lama. Der Internet Dalai Lama. Also quasi die Webseite vom Dalai Lama. Wurde gepoppt. Und dann wurde da fieser JavaScript-Code mitdeployed. Das heißt, alle Leute, die. JavaScript, der dann dich quasi im Hintergrund Java-Shit nachlädt und dich dann ownt.
Ich habe gedacht, es ist ein iPhone mit Java drin.
Ich glaube, es war ein Stück JavaScript-Snippet, was dann ein iframe in deine Seite geladen hat.
Ah, okay. Embedded und da dann Java. To a Java exploit that maintains a backdoor payload.
Genau.
Ja.
Genau, und es geht halt darum, eigentlich denkst du ja, wenn du auf die Dalai Lama-Seite gehst, dann wirst du irgendwie glücklich oder so. Und da wirst du nur gehackt.
Ja, macht auch Sinn eigentlich.
Ja, also traurig, weil alles kann kaputt gemacht werden.
Ich weiß eh nicht, ob der Dalai Lama eine Webseite hat. Was macht denn der? Der sitzt dann irgendwo im Berg rum und lächelt.
Ja.
Und reist
das macht
dann.
Das macht er mit Internet.
So gut. Und ab und zu guckt er zu, wie sich seine Leute verbrennen.
Ja. Nicht gut, das ist ja auch seine die ganzen anderen Dalai Lama, sind alles so Sklaventreiber. Ein bisschen, ne?
Was?
Als er damals noch an der Macht war, da kamen die auch so an die Macht als so ein bisschen Höhergestellte. Und die hatten halt so ein Volk von Bauern, die blieben dann auch alle dumm. Und die haben halt für die Dalai Lama-Menschen gearbeitet und
vielleicht, weil sie davon überzeugt waren, was er gesagt hat oder so.
Nee.
Also ich meine,
das
war bei uns früher auch so.
Ich bin nur ein Bauer.
Also da war das halt der König und der Baron und der was weiß ich. Und die anderen waren nur dumme Bauern.
Aber der König und der Baron laufen nicht in der Weltgeschichte rum und sagen, ich hab das Erkenntnis zur Glückseligkeit.
Doch.
Klar,
haben die damit auch gemacht.
Ziemlich genauso.
Ja. Die haben gesagt, sie sind von Gott hier bestellt auf Erden und Gedöns.
Ja, und deswegen müsst ihr ihn... Quasi.
Also das war früher bei uns auch so.
Der Ingo hatte Erfahrung.
Aber die ganzen Hippies fanden Sklaverei unter Monarchen nicht gut. Aber Dalai Lama, total
Dalai Lama
gut.
Ist voll der nette Typ einfach.
Da gibt es auf jeden Fall Surfdom in Tibet Controversy, eine Wikipedia-Seite, wo da Sachen drüber stehen.
Quatschkram.
Richtig.
Jetzt sagst du auch noch, dass Mutter Teresa nicht nett war.
Grundsätzlich.
Was ja auch so ist, aber... Ja. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt nochmal ansprechen. Ich wollte dich darauf hinweisen.
Nee, ist okay. Ja, okay. Mutter Teresa hat genug gelitten bei uns.
Ich hoffe, das war nicht zu einer Zeit, wo bestimmte DNA-Sequenzen noch im Menschenkörper aktiv waren.
Achso, nee. Also, weil ich nicht
heute wieder unlustig, dumm und geschmacklos.
Compliance-Lampe, gelb.
Gelb.
Projekt Open Root Server wurde reanimiert. Ja, gibt es wieder Debian SSH-Schwächen oder sowas?
Open Root Server ist, ich habe gedacht, ich kriege eine Root-Shell. Einfach so.
Ach, Quatsch.
Open Root Server Network hat sich auch so, Mann. Quasi
DNS-Root-Server.
Genau, genau. Das ist ein DNS-Projekt.
Nee. Ich habe auch gedacht, ich kriege jetzt irgendwo einen Root-Server.
Ein Open-Root-Server.
Ich habe mir neulich erst einen gekauft und ich weiß nicht, was ich mit tun soll.
Ich will mehr.
Ach, gib mir mehr, ich mache einen Root-Server drauf. Einen DNS-Root-Server.
Einen Open-Root-Server. Und dann bist du einfach für immer geordnet, weil drei Millionen Requests pro Sekunde.
Also auf der Projektseite des Open-Root-Server-Network.
Ich habe ja, ich kämpfe ja auch gerade mit meinem DNS-Server. Wieder und mal.
Hast du gewonnen?
Nee. Also vor allem die Leute.
DNS-Mask einfach, das ist alles, was du brauchst.
Ja, da greifen trotzdem ständig Leute an. Das ist halt mein Problem.
Ja, dann einfach nicht benutzen.
Ja, doch, ich will aber meinen DNS-Server benutzen. Für meine ganzen Domains brauche ich dann DNS-Server. Ich habe früher dieses Open Root Server Projekt tatsächlich auch genutzt, bis die irgendwann abgeschalten haben und man wieder die normalen DNS-Sachen einstellen musste. Also die normalen DNS-Root-Server. Davon gibt's ja, ich weiß jetzt gerade nicht wie viele, KLM, was weiß ich, so und so viele gibt's ja, die sind ja auf der Welt verteilt.
Mit Anycast,
nicht alle,
das heißt, oder? Nee, ja. Aber viele haben Anycast, weil du haben genau. Einfach voll viele Computer, also du hast zwar die paar, aber dann hast du dahinter noch ganz viele.
Ja. Genau. Das ist wie, wenn du 888 anpingst, kommst du auch nicht immer beim selben Server raus, sondern kommst bei dem raus, der dir am nächsten ist.
Genau.
Weil 888 ist ein DNS-Server von
Google. Oder 8844.
Genau.
Oder 4422.
Und wenn man die ganzen Daten nicht Google geben will, sondern lieber jemand anders.
Google hat gesagt, die wollen die nicht benutzen. Und ich würde sagen, warum das würden die uns anlügen?
Das macht total keinen Sinn.
Google wird uns doch nicht anlügen, sind nett.
Ja.
Evil.
Ich will lieber auch meinen eigenen DNS-Server benutzen.
Ja, aber dann kannst du die anderen ja nicht finden.
Ich habe einen DNS-Server auf meiner Fritzbox, glaube ich. Bam, fertig.
Der leitet aber nur weiter an deinen Provider.
Dann ist so anstellen.
Dann hat dein Provider alle Daten. Das ist auch egal.
Ich habe da Google eingetragen, zur Sicherheit, dass nicht mein Provider noch meine Daten kriegt, sondern
beide.
Nur
Google. Beide.
Ja.
Dein Provider kann ich auch sehen, übrigens.
Ah, wirklich? Ist ja nett.
Und also, NSA. Das Open Root Server Projekt hat 13 Root Server im Internet verteilt, auf mehreren Ländern. Vor allem ein bisschen europäisch eher, weil die anderen Root-Server eher so amerikanisch orientiert waren. Gut, es gibt natürlich auch in Europa und in Asien welche. Sonst
Afrikaner kriegen keine, ne?
Nee.
Gut.
Sie sind
nicht wichtig genug. Die Asiaten, okay, ja, aber Afrika.
Afrika gehört mit zu Europa übrigens. In ganz vielen Strukturen.
Wir haben die Kolonien aber aufgegeben, ja?
Ja, ja. Wir
sprechen immer noch Französisch und Englisch.
Richtig, macht Sinn.
In ganz vielen Business-Strukturen ist es wirklich so, dass du EMEA hast. Also
genau.
Das ist
Europa, Middle East and Africa.
And Africa, genau.
Ja, ich weiß auch nicht, warum wir die Israelis damit reinlassen und die Palästinenser. Die kriegen sich doch die ganze Zeit.
Wir sollten einfach Pofalle hinschicken.
Ja, das direkt beenden. Genau.
Einfach mal
direkt beenden.
Was ist hier los? Aus.
Beendet.
Bam.
Der Krieg im Mittleren Osten ist
Start
heute.
Beenden, herunterfahren. Bam. Ja.
Ja, also die betreiben auf jeden Fall ein ähnliches System wie die Original-Root-Server. Und du kannst auch die anfragen und kannst die zum Beispiel in deinem eigenen DNS-System eintragen, wenn du willst. Oder
ist das eine IP-Adresse, die ich mir merken kann?
Das ist wichtig.
Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn das 9999 ist, dann nehme ich die.
Wenn nicht, dann nicht.
Das sieht noch nicht so aus. Ne?
Oh, dann will ich sie nicht.
Fuck.
Nee,
vergiss es.
Ich will auf jeden Fall, dass krepel.us super schnell aufgelöst
also,
wird.
Also, es gibt auch gerade nur C, F, G, J, K und M. es fehlen ein paar. Also ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt.
Macht Sinn.
Alle eigenen
noch selber einen Root-Server stellen, einen DNS-Root-Server.
Wenn ihr ungefähr 3 Millionen Gigabits habt, dann könnt ihr das machen. Oder wie viel braucht man? Gibt es eine Mindestanforderung? Reicht so ein Raspberry Pi?
Stimmt.
Per DNS erreichbar. Oder IPv6 nur.
Oh hier, einer 82 206 122.
Nee.
Ja, das ist eine super Adresse. Echt.
Die beste Adresse.
Prime Internet Real Estate. Unglaublich. ja, es ist ganz nett. Also, ich wusste ja gar nicht, man kann irgendwie sich wohl von VeriSign, die ja irgendwie quasi total groß im Root-Server gebimselt sind, so eine DNS-Dump runterladen, wo du dann alle Domains kriegst, die dann so eingetragen sind.
All die Domains?
Alle fucking Domains. Du hast eine Liste von allen Domains und kannst dann Schindluder mittreiben. Schindluder. Nur muss man sich da irgendwo registrieren und ich habe noch nicht rausgefunden, wo.
Domainscore gibt es.
Domainscore.
Du hattest doch mal irgendwie so ein IP-Adress-Dingsy.
Ja.
Gibt's irgendwie was? Ich würde in meinen DNS-Server gerne nur europäische Adressen zulassen. Geht es?
Ja.
Ja, wie mache ich das? Weil ich werd gerade echt ständig gedost und bräuchte irgendwie so eine IP-Tables-Regel. Europa darf und der Rest interessiert mich einen feuchten Scheiß Kehricht.
Ich habe immer noch eine Datei, die heißt bla.rb. Die werde ich jetzt einfach irgendwo auf GitHub stellen.
Und da sind alle Subnetze drin.
Voll gut ist
VeriSign. Der generiert die, der holt die, lädt die runter und macht Sachen.
Okay, da kann ich also sagen, gib mir alle Netze für Europa und dann gibt er die mir.
Ich glaube, du musst wahrscheinlich noch die, noch was, File exists, bis zu Table, IP-Adresse.
Weil das wäre gut. Also mein DNS-Server ist halt ständig unter DDoS-Attacken und so alle paar Tage geht da irgendwie in die Knie, weil wieder irgendjemand kommt und dann muss ich halt gucken, was ist jetzt schon wieder?
Aber warum?
Warum, ja. Ich habe zwar auch schon die Anfragen limitiert, trotzdem ist, ja, ich habe halt einen offenen DNS-Server und das will ich eigentlich auch so beibehalten, aber es wird halt zunehmend einfach schwieriger.
Du musst einfach, darfst einfach bloß deinen Resolver, den Rest einfach nicht.
Einfach mal resolven.
Ja, ich will, das habe ich ja gesagt, ich will ja einen offenen bereitstellen.
Vielleicht willst du das ja doch nicht.
Doch.
Nee, weil du hast ja die ganze
Zeit. Ja, langsam habe ich ja echt, stehe ich kurz davor zu sagen, ich mache ihn zu.
Ja, dann
mach
das
wenn,
doch.
Aber wenn ich jetzt tatsächlich so eine Liste hätte für nur aus Deutschland oder nur aus Europa, dann würde mir das
ja, reichen. Dann findet dich niemand anders mehr.
Na, meine eigenen Adressen kann ich ja immer noch
für immer resolven.
Ja. Bloß.
Das ist nicht in Ordnung.
Ja, macht, aber du kannst dann, also da gibt es ja diese Lookup-Tables bestehen ja normalerweise aus den ganzen Delegated-Adressen von Ripe, Arin, Apnik, Afrinik und Lacknik.
Da haben die Afris mal, nee.
Ja, da haben sie was Eigenes, aber deswegen kannst du auch einfach alles nur von Ripe nehmen, weil Ripe ist super Bonusländer, wohingegen alle Arin Länder. Und Afrinik oder so, Gott, wer weiß, wo die
wo die IP-Adresse gesteckt hat.
Auf jeden Fall habe ich dir jetzt reingepostet und das ist so ein Ding, da kannst du Enter Your IP sagen und der sagt dir dann, welches Land es ist und ich bin sicher, du kannst die Daten irgendwie umkrepeln und dann geht es super Bonus. Okay. Braucht keine Gems, alles Standard-Library. Kannst einfach so ausführen, dann geht es.
Das Allerbeste.
Allerbeste. Was noch besser, aber das sind ja Jetpacks.
Make Jetpacks so. Sind voll gut und zusätzlich jetzt noch zugelassen in
Neuseeland.
In Neuseeland, genau. Und zwar
da es war gibt bestimmt schon James Bond mit Jetpacks unterwegs.
Ja, aber der ist zwar geschubt und das sind jetzt echte fucking Jetpacks.
Holy fuck.
Und das heißt, du kannst jetzt ja einfach ein fucking Jetpack für 150.000 Dollar kaufen.
150.000.
Und dann brauchst du ein Experimental Flight Permit. Und dann, bam, geht's los.
Macht Sinn.
Dann ab nach Neuseeland.
Ab nach Neuseeland und dann hast du irgendwie 200 Horsepowers Gasoline Engine hinten auf dem Rücken drauf.
Das macht total Sinn und ich hätte auch sehr gerne irgendwas, was Sachen explodieren lässt auf meinem Rücken.
Ach Quatsch, das explodiert nicht. Guck dir das an, das sieht nicht aus.
Das sieht total legit aus,
Leute. Wenn die es mit dem Thorium-Reaktor betreiben, würde ich es mir sofort auf den Rücken schnallen. Sofort.
Sofort.
Schön. Da kommt nicht die ganze Energie raus.
Ach Quatsch. Mehr Energie.
Thorium, ich meine, überleg mal.
Richtig. Ich rede jetzt über Technikzeug, also ja, nicht wirklich viel, aber HipChat. HipChat ist ja so ein
Hip
Group-Chat mit IM-Zeug für Teams, also so quasi wie Jabber nur in hübsch mit Meme-Bildern und animierten GIFs im Chatraum.
Wow.
Okay. Und ist halt für so Firmen, dass die da irgendwie ihr eigenes Zeug machen können und bla bla bla.
Was zum auf dem eigenen Server installieren oder zum nur benutzen Cloud-Infra?
Es ist von Atlassian. Normalerweise gibt es alles immer, um auf dem eigenen Server zu installieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, okay. Aber das ist so wie heißt von 37 Signals nicht Basecamp, sondern wie heißt denn der Chat von denen?
Einmal vielleicht
nicht da. Campfire, genau. Ist eben auch so diese Enterprise-Chatroom-Geschichte. Auf jeden Fall haben die...
Ich verstehe nicht wirklich, was es soll.
Wenn du halt Teams so verteilt hast, die dann arbeiten müssen.
Gibt's? Also
bei uns geht total viel alles über den Chat.
Aber das geht da nicht irgendwas hin?
Wir haben ja, jetzt Irk Jabba und wir halt haben auch einen Irk. Genau. Aber
so, ihr habt du, alles quasi
ja, zusätzlich. Ja, natürlich, wir haben einen super Bonus. Aber du bist ja Katzenbilder auch ein also wir haben zwar so einen Bot, wo du dann sagst irgendwie, cover your asses, und der postet dann den Link zu einem lustigen Meme-Bild. Aber du willst ja vielleicht das lustige Meme-Bild direkt sehen, wenn irgendwie einer sagt, it might be a trap, und dann hat der Bot das natürlich geparst und postet natürlich direkt den General Akbar. Aber es ist halt ein Link, wo du draufklicken musst. Und mit HipChat kannst du es halt direkt sehen.
Okay, das heißt, es ist quasi eine komplette neue Chat-Software nur um lustige Bilder gebaut worden?
Ja.
Ja. Das ist einfach so absurd. Und ja, uns fehlt dieses eine Feature, deswegen bauen wir alles andere neu und machen dieses Feature
rein. Sie haben auch eine anständige API und irgendwie so History auf dem Server gespeichert und suchbar und so. Und gerade dieses Suchen hat HipChat bisher mit CouchDB Lucene gemacht, was ich habe nicht gedacht, dass es wirklich einer mal verwendet. Ich habe das während meiner Thesis immer angeschaut. Das sah ganz interessant aus irgendwie. Zeit
ab, Open Apache Graveyard.
Wobei CouchDB Lucene ja quasi beide. Also das ist ja, die sind jetzt ja beide Apache-Projekte und
ja,
beide
Open Apache
quasi. Super doppelt.
Genau, auf jeden Fall haben sie gesagt, am Anfang hatten wir einfach eine einfache Amazon-Instanz, eine kleine, nette, und die haben sie dann immer größer machen müssen, damit das Zeug noch geht, und irgendwann wurde es ihnen zu doof, und jetzt haben sie einfach auf Elasticsearch umgestellt. Und
ist,
dann
ist aber auch Apache-Lizenz.
Elasticsearch?
Ja.
Ja, Lizenz, ja, aber nicht. Lizenz, ja. Gott.
Ach, nur nicht gedacht. Glück gehabt.
Auf jeden Fall ist das jetzt total gut, so ein kleiner Artikel drüber, und reden ein bisschen drüber, wie sie irgendwie Feature-Toggling machen. Ganz klein. Auf jeden Fall HipChat jetzt mit Elasticsearch. Und Elasticsearch ist quasi das neue Redis. Es macht alles besser. Einfach. Und
warum
benutzt
du nicht Redis?
Weil Redis sowas nicht kann. Oh, so suchen, und riesig viel Daten. Redis kann nur Magie auf so kleinen Sachen.
Key-Value-Stores.
Key-Values und Arrays und Sets und Sorted Sets und was weiß ich.
Alles Key Value.
Alles Magic. Oh, du kannst auch als Q benutzen und so. Ist total gut.
Kinder können ja keine Computer benutzen.
Ah, fucking Kinder. Warum Phoenix?
Ja, warum? Ja. Das frage ich mich halt auch.
Also
und ich habe gedacht,
ich glaube, die können das total gut benutzen.
Also ich habe mir den Artikel, also ich habe den Artikel einfach 100-mal bekommen in allen Channels, die ich so habe. Und deswegen habe ich gedacht, müssen wir ihn kurz ansprechen.
Ja, dann spreche ich mal kurz an.
Ich weiß es halt nicht.
Wie, du hast ihn nicht durchgelesen?
Natürlich nicht. Gott, wie viel soll ich mir durchlesen?
Allein das TLDR ist mir schon zu blöd, dass ich jetzt direkt aufhöre.
Dann ja. Lies doch mal das TLDR durch.
Ich kapier's nicht. Too long didn't read? Fragezeichen. Why not just go watch another 5-second video of a kitten with its head in a toilet roll or a 140-character description of a meal your friend just stuffed in their mouth? Nom nom. This blog post is not for you. Und dann denke ich mir, wenn du so ein Spaß bist, dann mach ich's direkt wieder zu.
Okay.
Also, du kannst dich gleich irgendwie Leute anpumpen. Also, ich pump Leute an, aber nicht
genau.
Im
Blogpost. Genau, wenn ich hier angepumpt werde, ja.
Nicht im ersten Satz vom
nicht
Blogpost.
So mit mir.
Ist auf jeden Fall ein langer Blogpost und irgendwo steht irgendwas ein über NSA drin.
Langer Blogpost.
Ich glaube, er
dann
sagt.
Dann nochmal genauso viele lange Kommentare dazu.
Ich glaube, der sagt, die Leute sollen programmieren lernen. Bestimmt, oder?
Ja.
Learn Programming. Steht bestimmt noch
wahrscheinlich. Drin.
Aber ich meine, das hat man doch schon mal, dass Kinder irgendwie programmieren lernen sollen.
Und er sagt, die Kinder sollen Linux benutzen. Was ich,
benutzt doch GNU/Linux.
GNU/Linux. Ja.
Also ich glaube, Kinder können total gut Computer benutzen und die können auch total gut
programmieren. Kann dein Kind schon Computer benutzen?
Klar.
Oh,
so. Kann man Telefon schon entsperren.
Welche Programmiersprachen?
Welche?
Welche?
Hast du mal was mit Elasticsearch gemacht? Wir brauchen noch einen.
Wir heuern sie jung an. Jung.
Ja. Jung. Vor allem Brainfuck doppel. Und Whitespace und so stehen ganz, ganz hoch im Kurs.
Ja,
nee, das
kind.
Brauchen wir gar nicht.
Fuck. So ein Eso-Kind.
Daher kommt es noch mit WLAN-Strahlung oder so.
Richtig, ich hatte immer sicher alles auf Ethernet verkabelt, oder? Jetzt kommt raus.
Ja.
Ach, Ingo. Hättest du nicht ein bisschen besser erziehen können.
Und
ja. Ach, Kabel ist so gut.
Und danach Ethernet über dein Stromkabel.
Ja. Nee, mach ich nicht. Ich habe WLAN genommen.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja. Das ist streit nämlich weniger.
Richtig.
Ja. Deswegen. aber Kabel, wenn man Kabel ziehen kann, zieht Kabel. Kabel ist so toll.
Kabel.
Ja.
Ja. Was auch toll ist, ist Bitcoin. Oh, holy
Bitcoins.
Fuck, Bitcoin. Bitcoins. Bitcoins immer.
Bitcoins.
Spider-Oak akzeptiert
alles,
das Bitcoins.
Alles können sie.
Ich hätte irgendwann mal Spider-Oak benutzt, ja. Aber...
Das war dieser Cloud-Backup...
Mit vorher verschlüsseln und die können nicht und überhaupt und haben einen kleinen Nerd-Block mit ihrem Zeug und machen Sachen Open Source und Spider-Oak ist eigentlich ganz nett. Das Problem für mich ist immer, dass der Client so unglaublich hässlich ist, dass ich ihn nicht benutzen will und deswegen benutze ich es nicht, aber sie haben so einen Blogpost gemacht.
Aber die haben so einen Linux-Client und an alles Gedöns, oder?
Linux, Solaris, schieß mich tot, was
so,
weiß ich.
Solaris, okay.
Ich, vielleicht auch nicht.
Ich glaube nicht.
Super Spider gut. Oak, Solaris. Oh fuck. Gentoo Packages.
Alles.
Naja, gut.
Egal, auf jeden Fall haben sie Bitcoin und sie haben aber irgendwie noch nicht so richtig Bitcoin, sondern sie haben so E-Mails doch an bitcoin@spider.com und dann kannst du da Upgrade purchasen und 25% Discount kriegst du gegen normales Geld. Was
aber nur für die ersten 25 Leute.
Das sind die speziellen, genau. Und sie, also sie wollen es jetzt mal testen und mehr Bitcoin ist gut. Bitcoin wird langsam immer mehr so.
Bitcoins.
Immer mehr Bitcoin.
Wird immer mehr Richtung Geld und deswegen wird es auch immer mehr kontrolliert und
Das sollen sie mal machen.
Bitcoins.
Wenn ich skripten kann, können sie es nicht kontrollieren. Punkt. Das ist einfach so eine Sache.
Ja, Börsen kannst du auch skripten.
Nur wenn du viel Geld zahlst und die können sie ja auch nicht kontrollieren.
Ja.
Ja, und
du, oder hast du irgendjemand mal ins Gefängnis gehen sehen wegen so einem Scheiß?
Ah ja, gibt's
so, lol,
aber leider.
Wir haben die Weltwirtschaft getankt. No, no, no.
Leider
da bailen wir euch mal kurz raus.
Zu wenige müssen da ins Gefängnis.
Genau.
Man hätte nach dieser Krise einfach alle wegsperren sollen.
Alle wegsperren.
Alle.
Ihr habt's verbockt, ab.
Richtig, du bist raus.
Apropos genau. Mathe-Dinge.
Oh ja.
PEP 450 möchte ich vorstellen. Und zwar, also die PEPs sind quasi so Vorschlagspads für Python. Und 450 ist hier Adding a Statistics Module to the Standard Library. Und ich finde, das macht total viel Sinn. Das
ja,
heißt
klar.
Aber auch, dass es das jetzt gerade noch nicht gibt.
Die hat es nur so genannt. Eigentlich sollte der Titel heißen, so der TLDR Merge NumPy.
Ja, er sagt, also in NumPy steht in den
NumPy
Pages
ist alles voller Fortran, was blöd ist.
Ja, in NumPy steht auch oben drin, dass es eigentlich für alles, was du benutzen willst, viel zu viel ist. Egal, wie du es benutzen willst. Und deswegen willst du eigentlich keinen NumPy haben, sondern du willst es in der Standard Library haben, eine einfache Implementierung, die das Richtige macht. Weil hier sind auch ein paar Samples dabei, die zeigen, dass wenn du das irgendwie von Hand machst, dass es dann super hart explodiert und du
ja.
Das einfach...
Ja, ich habe neulich Support liefern müssen für eine gute Freundin von mir, die irgendwie auf Windows mit NumPy irgendwas entwickeln wollte und die so, lol, ich habe die 64-Bit-Version installiert und beschwerte sich über DLLs, irgendwas mit Fortran und ich so, holy fuck.
Ja, deswegen, du willst nicht irgendwelche Bonus-Features haben, sondern du willst so die Standardsachen haben, wie so
Median-Mean-Variants. Es ist auch bei Ruby ist auch ganz komisch, also da gibt es auch so eine Math-Library und nee, es sind, also wenn du dann irgendwie im Top-Stack-Overflow-Post nachschaust, ist es wirklich eine Line pro Methode, wo du irgendwie def-median, def-mean, def-bla und du kannst ja die Klassen patchen und dann ist das alles drin. Ich weiß nicht,
ja, was das Problem ist,
drin ist.
Ja, hier, also er zeigt ja auch, wie man das normalerweise implementieren würde, aber das ist halt, wenn du so fiese Edge-Cases hast, dann explodiert sie super hart. Und deswegen willst du eine Standard-Library, die diese Features quasi mitbringt, dass sie nicht explodiert.
Edge-Cases, welche Edge-Cases meint er? So irgendwie, was ist, wenn ich eine imaginäre Zahl?
230 Supermillionen und dann was dazwischen, zwischen diesen großen und kleinen, ganz kleinen Zahlen.
Don't fucking do it. Bam, fertig.
Genau. Und in Ruby sagt er, also er zeigt es auch für die verschiedenen Programmiersprachen.
Oh.
Und für Ruby does not ship with the standard statistics library despite some apparent demand. Und er hat einen Link dazu.
Stat-Sample. Mhm. Ja, tatsächlich. Statistics library for Ruby.
Sehr gut.
Ich gar nicht.
Dann haben wir das quasi auch
geklärt. Oh, die haben wirklich krasse Sachen hier drin.
Nordbird.
Kann ich noch gar nicht.
Nordbird.
It's a trap.
Genau. Ja. Genau. Interessant, dass vielleicht sowas kommt oder auch nicht. Mm-mm. Aber ich denke schon, dass das auch Sinn machen würde in der Standard Library.
Sehr gut.
Okay, ich muss mal kurz mal was zu trinken holen hier, Leute. Will hier noch jemand was?
Nee.
Okay, nee. Dann bis gleich.
Nee.
Jetzt können wir...
Okay.
Shit.
Ja, mach keine Dummheiten in der Zeit, ne?
Ja, klar.
Nee, natürlich nicht.
Nur mit dir.
Okay.
Geh jetzt.
Ingo steht auf. Ingo läuft zur Tür. Ingo verlässt es.
Willkommen zum Atomkraft-Podcast.
Party. Neueste
Ausgabe.
Was gibt's denn nach Torio?
Keine Ahnung.
Wir machen Post-Torio.
Ja, also Ingo ist jetzt raus, jetzt bauen wir einen kleinen Reaktor gerne in unser Sendepult ein, dass wir immer mehr Power haben.
Mehr Energie.
Mehr Energie, nee, also gerade dieses Stat-Sample-Dingens, ich habe es mir gerade durchgeschaut, kannst viele Korrelationen machen, kannst irgendwie, ist total viel drin.
Und die sagen, also das Stat-Sample soll irgendwie so coole Sachen können wie R. Und R kann ja alle Statistik-Dinge.
Ja, ich hasse R.
Keiner mag R, aber das kann halt voll die ganzen Statistik-Dinge.
Richtig.
Und deswegen?
Aber sieht aus wie ein gutes Pep. Ich finde, sowas sollte auch mal irgendwie in Ruby reinkommen, weil so schwer ist der. Also echt die
Du willst ja auch gar nicht so viele Sachen. Du willst bloß so halt die vier Sachen so irgendwie.
Ein Average of an Array oder so.
Normalverteilung und solche Sachen
halt. Ja, genau.
Und das reicht dann ja auch schon. Das reicht ja quasi fast immer.
Ja.
Und ja, warum nicht? Ich meine, fucking Statistiken gewinnen eh. Besonders, wenn du so super 300.000 Einträge von irgendwie Sachen hast.
Mhm.
Und zum Beispiel Statistiken über deine eigenen, über deine, was weiß ich, über deinen Quantified Me, alles, was du gesammelt hast, machst.
Mhm.
Und dann willst du genau solche Statistik-Dinge tun. Und zwar, es soll nicht kaputt gehen, wenn du es irgendwie zu hart benutzt.
Gute Sache.
Sehr gut.
Google hat es mal wieder verbockt. Android hat einen schwachen Zufallszahlengenerator.
Aber nur in der OpenSSL-Implementierung?
Die Java, jeder, der die Java Cryptography Architecture, die JCA, zur Key-Generierung benutzt hat, oder zum Signen oder zur Random-Number-Generierung, hat keine kryptografisch sicheren Values bekommen, weil der Zufallszahlengenerator in der Implementation nicht ordentlich initialisiert wurde. Bedeutet, der wurde irgendwie alle quasi mit derselben Zahl initialisiert, was ja irgendwie
total
wenig Bonus ist, wenn du die Zahl weißt.
Ja, weil dann kannst du auch nämlich alles quasi von dieser Zahl aus weiter berechnen, weil es ja quasi dein Seed ist.
Ja, und dann kannst du zum Beispiel, es gibt ja auf Android, du kannst ja im Grunde alles auf Android laufen lassen, BitTorrent-Clients, irgendwie
fast. SETI-Clients,
macht alles Sinn natürlich, ist ja offen auch. Und du kannst auch Bitcoin-Wallets machen. Und Bitcoin-Wallets macht ja recht viel Krypto und da gibt es ein paar Bitcoin-Wallet-Apps, die dieses JCA benutzt haben.
Also Bitcoin-Wallets
gelaufen.
Bitcoin-Wallets selber sind kein Problem, wenn du deine Keys importierst.
Mhm. Ja, genau.
Wenn du dir quasi selber einen ausrechnest und dann sagst, schick's mir jetzt an meine Adresse, die ich mir gerade generiert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du geowned wirst.
Richtig, weil dann kann nämlich einfach jemand diese komplette Blockchain durchscannen, alle Adressen sich raussuchen, die da irgendwie generiert wurden, also alle die ganzen Public Keys sich irgendwie anschauen.
Ja, alle, die einfach die erste Transaktion erhalten haben.
So genau, also entweder das, aber nee, du kannst auch wirklich alle Public Keys quasi, die in der Blockchain irgendwie drin waren, du siehst ja, an wen die irgendwie gingen, mit was die dann verschlüsselt wurden, kann er sich durchschauen und dann kann man auch rausfinden, was diese schwachen Android-Krypto-Dinger welche Keys von diesen schwachen Android-Krypto-Dingern erstellt wurden, von diesen Android-Apps, und dann kannst du die einfach fies pwnen und alle Bitcoins klauen, und das haben die auch gemacht.
Genau, also es waren aber nur $5,700, was halt fucking nicht so richtig viel Geld ist.
Ja.
Aber das zeigt halt auch,
Also das waren 55,8 Bitcoins gestohlen, ja, immer noch 55,8. Ja. Hat einfach jemand knallhart das rausgedingst.
Ja. Also es ist noch gar nicht mal so richtig viel.
Ja, aber es
war wieder. Das zeigt aber auch, wie wenig Bitcoins du überhaupt auf diesem Telefon hast gerade.
Ja, oder wie wenig Wallets da generiert wurden und dann auch wirklich benutzt. Oder vielleicht hat der Typ auch einfach aufgehört, die zu
pwnen.
Nee.
Weil dann hättest du es angefangen und einfach zu Ende gemacht. Egal, wie lange es dauert.
Haben wir mal die Bash-Loop durchlaufen lassen.
Ja, aber die scheiß Loop. Und dann kannst du quasi direkt Average drüber machen, wie viele denn deine Bitcoin auf dem Handy haben.
Ja, aber es ist halt
hard fail einfach.
Warum, wenn du einen fucking Random Number Generator hast oder so ein JCA-Ding, warum gibt's da keine Tests für? Es ist echt nicht so schwer, die Varianz da drin auszurechnen. Du lässt den einfach 2 Billionen Zahlen generieren und schaust, ob die
ist wie mit allem. Korrelieren.
Das gleiche
Problem. Getestet.
Ja, nee, du kannst ja viel nicht testen, aber Krypto solltest du echt testen. Du kannst alles, also völlig egal, wenn dein HTTP-Library kacke ist, dann kackt die halt ab. Dann ist ja doof. Aber wenn Krypto-Kacke ist, dann kommt irgendjemand und klaut dir einfach dein Butterbrot.
Deine Bitcoins.
Einfach dann klaut dir deine Bitcoins und keiner mag es, wenn jemand Bitcoins klaut.
Ja, also das gleiche Problem, beziehungsweise ein ganz ähnliches Problem hast du eigentlich auf allen virtuellen Maschinen-Hosts. Hm? Wenn die nämlich ihre blöden SSH-Keys mal generieren, dann hast du theoretisch die Möglichkeit, die einfach alle rauszufinden, weil du weißt, die haben irgendwie mal einen Seed. Und der ist halt der fucking Host und dann probierst du halt fucking ein bisschen aus und dann...
Ja, gut, oder sie bekommen es halt über, sie kriegen wirklich vom Host U-Random,
U-Random durch. Wenn du dir so ein Cheap-World China-Hoster holst, dann hat der einfach mal gar nichts gemacht.
Was besser ist, war ja neulich dann Digital Ocean, diese coole 5 Dollar im Monat SSD-Festplatten-Geschichte.
Ja.
Die haben immer dieselben fucking Keys, die haben einfach auf dem Original mit die Keys drauf und haben es dann immer geklont.
Und dann so, lol, wir haben alle dieselben Keys. Noobs. Einfach Noobs. Ja. Aber dieses Random Number Generation Shit ist halt schon echt fies, wenn das kaputt geht.
Ja, und da verlinke ich auch noch irgendwie Identical Dropnets in DigitalOcean whoop-de-whoop umgelaufen. Ja. Krypto, ne? Also A, Krypto immer für Krypto hart. Immer fucking Tests schreiben, weil irgendjemand macht's kaputt. Und du kannst ja viele von diesen Krypto-Sachen recht einfach testen, indem du einfach sagst, ja, Korrelation zwischen all diesen Values soll irgendwie total ungefähr gar nichts sein und wenn alle Values auf einmal 9 sind, dann fehlt der Test so.
Das könnte man machen.
Ein Krypto ist schwer, aber wenn du eine fucking...
Einfach shopping gehen, ist doch scheiße.
Wenn du halt ein Krypto-Framework baust, dann solltest du jemanden haben, der sich damit auskennt, der das auch mal anschaut. Und Quatsch, anscheinend
das wird alles kopierbastiert von irgendwie Facebin und von
ja, wahrscheinlich. Overflow.
Von Stack Overflow und Pastebin kommt es einfach. Das ist dann einfach so.
Passiert. Gute Sache.
Oder auch nicht gute Sache.
Online-Kommentare stimmen nie, habe ich gehört.
Ja, hat Ars Technica gesagt und ich meine, die würden uns jemals annehmen.
So Multiple Layers of Social Bias. Oh,
ja. Genau, ganz und es geht quasi, also das ist ein relativ langer Artikel sogar. Es geht darum, wenn du in die ersten zwei Kommentare im Artikel, wenn die positiv sind, dann hast du damit quasi die anderen, die auch kommentieren wollen, schon gebiased. Das heißt, sie sagen, okay, das kann ja gar nicht so schlecht sein, wenn schon die ersten beiden gesagt haben, dass der Artikel gut ist. Und da hast du dann halt so, Social Bias, genau.
Finde ich gut.
Genau, deswegen schickt uns zwei positive Kommentare, deswegen sind die anderen...
Ich würde sagen, wir tun jetzt vorsichtshalber selber positiv kommentieren. Stimmt, wir
können einfach selber kommentieren.
Gute Sendung, Jungs. Ja, fand ich auch. Und dann kommt einer dazu und sagt, fand ich aber schlecht. Und dann alle so, schau mal die Minderheit da unten an, was soll das? Schließ mich der Mehrheit an. Ich geh ins Rudel hier. Bam.
Bam. Super, finde ich
ja. Apropos Rudel, Ingo, ich habe gehört, dass wenn du bei Gmail mit rudelst.
rumrudelst,
ja.
Da hast du schon verloren.
Gmail rumrudeln. Gmail rumrudeln, Titel
für also jeder, der Gmail hat, der erklärt sich ja irgendwie bereit, dass seine E-Mails direkt an die NSA durchgeleitet werden und nicht nur durchgeleitet werden, sondern gleich auf Keywords untersucht und also ihr wisst, Google geht da durch und will da irgendwie Werbung schalten. Und
Google hat gesagt, nicht zutreffend, egal was in dem Artikel steht. Ist so. Steht im Update von 12:30 Uhr.
Welcher Lobbyorganisation gehörst du denn? Nee, wie viel Geld kriegst du dafür?
Da gab's.
Das darf ich jetzt hier so nicht sagen.
Es gab dann Gerichtsprozess.
Das ist erstmal nicht genug.
Was? Es gab einen Gerichtsprozess?
Ja, es gibt einen, diesen Smith gegen Maryland oder so. Was war es? Doch, Smith gegen Maryland.
Von 79, ja.
Genau. Und
aber da ging es ja nur um Telefonnummern.
Genau, also damit haben die es verglichen und es gibt da auch irgendwo verlinkt wird wohl diese
Abwürde
sein.
Im Moment wird Google verklagt, weil sie eben das machen, nämlich E-Mails einfach zu durchsuchen und das wäre ja Privatsphäre und das finden so ein paar Leute nicht gut und deswegen klagen sie Google gerade und Google sagt, ihr habt das doch unterschrieben und irgendwie hier Smith Boops versus Maryland haben das irgendwie mal, da gab es mal so ein Urteil irgendwie. Mhm. Was ja. Vielleicht da angewendet werden kann, wie auch immer. Trotzdem mag das ja nochmal was anderes sein. Die Leute, die Google wirklich, also Google Mail, Gmail wirklich verwenden, die sind eh angearscht, weil sie ja dem zugestimmt haben. Aber was ist jetzt mit den Leuten, die eine E-Mail schreiben? Oh, denen ihre Privatsphäre wird ja auch missbraucht. Und deswegen sagt Google irgendwie, jeder, der irgendwie mit E-Mails an uns schreibt, hat einfach verzichtet einfach automatisch auf seine Privatsphäre.
So finde ich
und
auch.
Und das ist schon ein bisschen harter Tobak.
Ja gut, aber hallo, das, wer glaubt denn, dass Google, also es ist ein gratis Service, es gibt keine, warum sollte dir irgendjemand irgendwas gratis geben? Und
ja,
also gerade
ja,
wenn jemand
aber,
an @gmail.com schreibt, dann...
Ja, aber das, du musst ja, das muss ja nicht @gmail.com sein, es gibt ja
kann auch so Google,
Google
for Domains.
Genau,
da wird es dann aber, kommt drauf an, da kannst du die Werbung oder das Scannen auch ausmachen. Dann wird es halt nicht gescannt.
Ja, das trotzdem, es kann sein, dass du es nicht siehst und...
Ja, ja, wenn ich einen Brief zu Hause offen rumliegen lasse und das Leute lesen, dann ist auch die Privatsphäre weg. Die Privatsphäre gilt ja eigentlich, du hast ja ein Recht auf Privatsphäre vor deinem Diensteübermittler. Und wirklich, weiß nicht.
Du kannst auch zielgerichtete Anzeigen ausschalten bei Google, habe ich nicht gewusst. Ich klicke mal
gut, aber dann scannen sie es trotzdem.
Was ein bisschen mehr creepy ist, ist das, was Facebook ja irgendwie machen soll, wo Gerüchten zufolge ist, dass sie Profile für Leute anlegen, die nicht bei ihnen sind. Da würde ich dann sagen, ja, vielleicht ein bisschen creepy.
Ja, das macht Google sicher auch.
Wenn sie das machen würden, würde ich sagen, ja, wenn nicht, dann ja, gut.
Also ich meine, können sie ja, sobald
dann,
jemand...
Dann schicke eben keine E-Mails zu Leuten, die komische Leute sind. Weiß
die,
nicht.
Die Google benutzen.
Ja.
Leute, benutzt kein Google Mail. Warum auch immer.
Es ist ja freigestellt, benutzt. Irgendwie Leuten E-Mails zu schicken. Wenn du deine Privatsphäre nicht verletzt haben willst, dann schick halt keine E-Mail an Leute, die Google-Kunden sind. Und wenn du den nicht kennst, warum schickst du ihm eine fucking E-Mail?
Okay, also Leute, ich schicke euch keine E-Mail, wenn ihr Google-Kunde seid.
Ja, passt da.
Geht nicht.
SpaceX, holy
SpaceX.
Fuck. Ich habe das, ich habe keine Ahnung, was SpaceX einfach eigentlich macht. Ich glaube, die wollen hier zum Mars fliegen, Mars
die
kolonisieren
alle,
oder so.
Alle Dinge tun. Na, alle
immer nach und nach, ne? Also,
ich hab grad
jetzt sind sie erstmal, sie wollen doch erstmal kommerziellen Raubflug irgendwie.
Raubflug? Holy fuck!
Kommerziellen Raubflug.
Die fliegen zu den Google-Ballons hoch und klauen ihnen das Internet.
Shit, Raubflug. Haben die auch einen Kaperbrief? Das möchte ich jetzt mal interessieren.
Auf jeden Fall, also, um was es da ging, ist diese Falcon 9, diese Rakete, die sie bauen wollen. Das ist zuerst mal der erste Schritt, wo sie so Satelliten. Und andere Sachen, so Transportgeschichten sicher machen wollen. Und die kann fliegen und die kann auch wieder landen. Und die haben jetzt also ein Demo-Video gemacht, wo das Ding 100 Meter hochfliegt und dann einfach wieder landet.
Und es ist ja schon auch in der Luft irgendwie bewegt, ne?
Ja, das also ein bisschen seitlich, aber das.
Immerhin schon mal.
Es ist ja echt, also. Die hat unten nur Raketentriebwerke und die kriegen das irgendwie so hin, dass die diese ganze Statik und was weiß ich was Berechnung so machen, dass das Ding einfach. Hochfliegt, komisch rumwirbelt und wieder runterkommt und dann landet.
Ja, weißt du, warum die das brauchen?
Weil es sonst zu teuer ist.
Nee, die landen damit direkt auf den Banken drauf, klauen den ganzen Scheiß Geld und dann fliegen sie weg.
Genial.
Warum fliegen sie nicht aber durch und zacken es dabei ein?
Da geht's kaputt.
Das ist doch scheiße.
Nein,
nee, aber soweit ich weiß, waren nicht SpaceX die Leute, die irgendwie Raumflug anbieten wollen, tatsächlich irgendwie, dass du in die oberste Stratosphäre irgendwie für, keine Ahnung, $10,000 irgendwie mal so fliegen darfst und wieder dann runterkommst und so?
Mm-mm.
Wollten die nicht sowas machen?
Erstmal die ist, ich glaube, immer noch Elon Musk wieder,
ja.
Weil Elon Musk einfach voll die coole Sau ist.
SpaceX.
Richtig. Also auf der SpaceX-Seite selber, ich habe mir sehr wenig durchgelesen, aber was ich halt gelesen habe, ist, dass zumindest das Ding so für kommerziellen Raumflug sein soll, in billig. Weil du kannst ja, wenn du immer Raketen hochschießt und die sind dann weg und die kosten irgendwie $20 Millionen, also ist ziemlich teuer.
Und das liegt noch irgendwo rum dann?
Richtig. Und diese Rakete, die fliegt hoch und dann kannst du aber auch wieder runterfliegen und sagen, hey, ich bin wieder da. Und,
quasi wie ein Space Elevator.
Oder ein Space Shuttle, nur in nicht so komisch, sondern so billig. Und auf jeden Fall Demo-Video gezeigt, kann auch runterfliegen. Yay, Elon Musk. Total cool. Das nächste... total gut. Lucene und der G1, der Garbage First Garbage Collector von Java 7 ist wieder kaputt.
Ist das was Gutes?
Das war schon mal so. Direkt nachdem Java 7 rauskam, haben irgendwie die Solar-Leute damals gesagt so, oh, holy fuck, nicht Java 7 verwenden mit dem G1 Garbage Collector, weil der macht Daten kaputt, der Garbage Collector.
Sehr unpraktisch.
Stellt sich raus, macht er wieder.
Super gute Sache. Stellt,
macht er immer noch.
Er geht, rast in irgendeinen Assertion-Error rein. Das haben sie jetzt irgendwie
benutzt
so.
Kein Java. Also kein Java 7 und auch kein Java, wenn es nicht sein muss.
Ja, leider doch.
Wie leider doch?
Lucene ist halt schon eine ziemlich coole Library und das ist dann auch in Elasticsearch drin. Ich habe Elasticsearch Im Standard, glaube ich, benutzen sie den...
Komm, lass es uns umschreiben.
Parallel Mark and Sweep Garbage Collector. Ja, in was denn? C? Ja. Viel Glück. Ist nur ein bisschen schneller und dafür aber auch wird es immer gepaunt.
Genauso kräblich.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es da auch wieder ein neues Issue, was immer wieder lustig ist, dass Garbage Collector Zeug kaputt macht.
Also nicht den Garbage Collector, sondern ja, alles collected.
Der collected Sachen, die er vielleicht nicht collecten sollte oder optimiert es falsch und dann, also in dem Fall rasen sie in Assertion rein. Komischerweise hat der Typ das irgendwie, also einfach die Tests gestartet dafür und die knallen dann irgendwie weg. Ja, dumm gelaufen. Wieder kaputt, muss man wieder warten und die reden jetzt irgendwie mit denen, also die probieren jetzt in diesem Thread alle möglichen Parameter aus, was sie da an Optimierung an- und ausstellen können und meinen jetzt irgendwie, sie haben sich mit den Hotspot-Leuten in Verbindung gesetzt. Sachen knallen wieder in Java. Lustig.
Sehr gut. Oder auch nicht gut.
Wie war das? Warum tragen Java-Entwickler Brillen?
Weiß nicht.
Cross-Center und C-Sharp. C-Sharp. Total gut!
Ja. Schön, dass du C-Sharp nochmal gesagt hast.
Ja!
Das macht es auf jeden Fall besser.
Ja, super Bonus-Dingens. Was auch alles besser macht, sind ja Mülleimer, die merken, wenn du neben ihnen stehst.
Ja.
Habe ich gehört.
Oh, das ist.
Diese WLAN-Mülleimer oder was?
Das ist ja quasi ein WLAN.
Nicht WLAN, das
nicht,
ist.
Nicht ganz.
Fast.
Also, es macht ein bisschen was anderes. Und zwar, es geht in London, ging es darum, du hast. Diese Mülleimer, die haben so ein riesiges Display vorne dran für Werbung. Ja? Das ist quasi der Ausgangspunkt. Und dann hatte die gleiche Firma die Idee, wie wäre es denn, wenn wir in diese Mülleimer Devices einbauen, die tracken, welche Telefone an diesen Dingern vorbeigeht.
Bluetooth, WLAN,
MAC-Adressen.
Aktuell machen sie nur WLAN-MAC-Adressen. Aber das reicht. Das reicht für ganz schön viele Dinge.
Ich meine, die meisten haben es ja an und schauen auch immer, was so gerade in der Gegend rum.
Genau, das ist ja auch super convenient, wenn du gerade irgendwo hinkommst und dann hast du Internet.
Magic Internet.
Und da gab es jetzt ein bisschen Probleme, dass London als Stadt gemeint hat, das ist vielleicht nicht so cool, wenn ihr
Holy
alle
fuck.
Leute
wie sie alle ragen. Ja. Und dann haben die gesagt, aber das ist ja eigentlich
war ja nur eine
so.
Experimentelle Funktion, wir haben die jetzt erstmal ausgeschaltet.
Ja, sie haben auch gesagt, das ist ein Glorified People Counter, haben sie es glaube ich genannt. Die zählen ja echt nur, wie viele Leute da sind. Also irgendwie.
Ja, die zählen auch, welche Handys da sind.
Und ob die Leute wiederkommen. Ja, genau.
Also das geht ja wirklich darum, dass du eigentlich Du läufst eine lange Straße lang und du kriegst, wenn du immer dran vorbei bist, irgendwie immer, keine Ahnung, du stehst auf Pepsi und dann kriegst du immer Pepsi-Werbung.
Also in den Mülleimern ist ein Display, der das Werbung anzeigt.
Genau, der Werbung anzeigt. Und der kann dann auch für dich speziell als Person, zum Beispiel, du sagst, okay, du bist super reich, das kommt dann aus irgendwelchen anderen Correlations her.
Creepy.
Und du willst dir irgendwie ein neues Auto kaufen, das kriegst du dann aus Big Data, Fucking Magic, Bonus-Features. Und dann kriegst du immer Werbung für ein super teure Auto zum Beispiel.
Ja, wenn er allein schon merkt, der hat irgendwie das fucking neueste iPhone einen Tag, nachdem es rauskam.
Genau.
Personalisierte Werbung, das will keiner.
Ja.
Tja. Deswegen kannst du auch ausstellen bei Google, ich habe das mal verlinkt, was davor war. Jedenfalls. Da gab es Probleme und die haben gesagt, ja, es war bis eine Trial und wir machen das bestimmt nie wieder.
Bestimmt,
außer nachher. Ja. Machen Sie es wieder an.
Bis ich keiner mehr
aber das Problem ist, dass es das gibt, überhaupt. Dass es funktioniert.
Dass jemand deine MAC-Adresse einfach.
Genau, dass zum Beispiel du gehst irgendwie in die Stadt einkaufen und alle Läden könnten theoretisch dein Telefon tracken. Und die könnten tracken, wie oft du da einkaufen gehst und wie oft du in deren Laden gehst.
Ja.
Und was du zum Beispiel vorne hin machen musst, damit diese Personengruppe besonders oft in deinen Laden kommt.
Kannst du auch seine MAC-Adresse randomisen?
Ja, fucking, mach das mal
Android
auf dem Telefon.
Auf Android garantiert oder mit dem iPhone, mit dem Jailbreak. Du kannst ja MAC-Adressen setzen immer.
Ja.
Hast ja ein Bash-Script, das den einmal am Tag neu setzt. Ja.
Oder
nur das sollte halt drin sein, automatisch irgendwie.
Ja, also du willst eigentlich die Privacy-Extension von HTML6.
HTML6.
HTML6 auf jeden Fall. Von IPv6. Für dein Telefon MAC-Adresse alles, was dich unique macht.
Einfach mehr Bonus.
Ja. HTML6. Direkt morgen kommt HTML6. Da hat das Privacy
Extension. Hast du da was? Hast du dann Pull Request offen?
Ja, habe ich direkt überall
hingeschickt. Hier, ihr habt HTML 6. Committet mal. Danke. Funktioniert. Ich habe es getestet. Bei mir.
Hat meine eigene Maschine.
Hat funktioniert auf meiner Frickelbox. Raspberry Pi hat funktioniert.
Richtig. Ich habe da einen Firefox-Server compiled.
Firefox-Server, genau. Du brauchst einen Server. Das Client-Server-Architektur jetzt. Das auf dem Client.
Das sind Node.js größtenteils geschrieben.
Gut. Eigentlich nur Node.js.
Richtig.
Und JavaScript. Also.
Was ist denn das Du der Woche? Du der Woche.
Dö. Und zwar das Dö der Woche. Wenn das US Government die Hacker hackt oder irgendwie sagt, dass sie böse sind und weggehen sollen, dann arbeiten die Hacker nicht mehr für dich.
Ja.
Hat
wer hätte gedacht?
Scheiße.
Ja.
Ja, und also es geht jetzt speziell hier um diese ganzen Edward Snowden zum Beispiel. Und man weiß ja, Hacker stehen auf diesen ganzen Privacy-Shit, ja.
Ja.
Und
Hacker lieben den Scheiß, ja.
Hacker stehen da total hart drauf. Aber Hacker arbeiten auch für Business und so.
Cash Moneys.
Und wenn jetzt Cash Moneys auf einmal nicht mehr wichtig genug ist, sondern die anderen Leute, dann arbeiten sie nicht mehr für dich.
Und wenn die zu beschäftigt sind zu ragen und nicht mehr arbeiten können, dann hast du
nicht
Pech gehabt.
Nicht mehr arbeiten wollen. Deswegen sagen sie, okay, fickt euch, wir arbeiten für Russland.
Richtig.
Und die verdienen wir auch Cash
Moneys. Aber deswegen hat die NSA entlässt doch jetzt alle Leute.
Ja, alle 90% der Systeme.
Alle, genau, also alle, die auf zu viele Daten drauf gucken können.
Alle, die gerade Router haben. Ja, ihr seid alle raus.
Ihr seid alle gefeuert, morgen.
Alle raus und ihr dürft nichts mitnehmen.
Richtig, alle raus, morgen. Bitte löscht euch vom System jetzt.
Könnt ihr das kurz machen? Wir haben da leider keine Leute, die das so schnell machen können.
Richtig, wer hat denn jetzt noch Root? Keiner?
Okay.
Holy fuck.
Und dann ist Skynet demnächst da.
Ja, dann haben sie jetzt irgendeinen Intern, der einfach immer nur USB-Hubs an die USB-Hubs anhängt und immer Festplatten ranmacht, weil den das NSA vollläuft.
Das NSA.
NSA läuft voll, kann man nichts machen.
Ja,
machst du so irgendwie so DF-H und dann sagt er voll. 1000 Milliarden Gigabyte belegt, 1000 Milliarden Gigabyte, sorry.
100% voll.
Ja, richtig, dann müssen wir Daten droppen leider.
Jedenfalls. Also das war das der Woche.
Richtig.
Einfach.
Wir haben total wenig Technik heute, eher so komische Seitenthemen. Ich mache jetzt mal Technik.
Ja, man macht die ganze Zeit
Dala. Ich habe ja die anderen zwei auch schon gepickt. Introducing Dala. Dala ist ja der neue Super-Bonus-Codec von XIF irgendwie, der so ein bisschen Wavelet-basiert. Ja, also nicht der Opus-Super-Bonus-Codec, sondern der andere. Der Video. Und da haben sie dann wieder so einen Artikel mit viel Bunt und
mit erklären Keksen, einem, die sie zusammenkleben mit Heißkleber.
Ja.
Kekse.
Das macht voll keinen Sinn einfach. Das hat mich so ein bisschen.
Doch, das sind doch Wavelets quasi. Da kannst du dann die Wavelets so von oben nach unten und das erklärt der Artikel dann halt auch alles, was irgendwie das Unterschied zwischen einem DCT und einem H-Wavelet ist.
Das ist eigentlich ein Lesefu, ne?
Nein, aber das ist auch News, weil der ist ja gerade erst rausgekommen Ahnung. Auf jeden Fall, Wavelets sind cool, weil Wavelets haben irgendwie so ganz links oben quasi eine total scheiße aufgelöste Version vom Bild und dann immer mehr Bilder, wo immer mehr Bonusdetails dazu kommen.
Ah, das ist quasi wie die alten GIFs, die sich dann so aufbauen.
Genau, richtig, so ähnlich. Voll awesome. Genau, und das können die auch machen. Das Coole ist dann halt, dass du normalerweise kriegst du ja so Block-Artefakte bei so DCT und bei Wavelets wird alles so matschig, je schlechter die Bildrate ist und da reagiert man nicht so krass drauf, weil die nicht so hässliche Blöcke machen. Auf jeden Fall wird es da alles erklärt und auch so ein bisschen den Hintergrund und Dala, total gut.
Dala.
Von Dala. Reddit.
Hacking Wi-Fi SD-Cards.
Genau, das ist mein letzter Security-Technik-Artikel. Und es geht darum, um einen Typen, der hat sich so eine Transcend Wi-Fi SD-Karten, also es sind diese SD-Karten, die auch gleichzeitig Wi-Fi machen, damit du die Bilder runterladen kannst. Und er hat sich die halt angeschaut und da hat er halt rausgefunden, dass die super kreblich und fricklig sind. Und
wer hätte das gedacht?
Embedded Linux draufhauen.
Wer hätte das gedacht?
Und das Besondere ist eigentlich, dass die, was da drin verbaut ist, eigentlich relativ potente Hardware ist. Da sind irgendwie 400 MHz ARM-Prozessor drauf und irgendwie 32 MB RAM. Das heißt, es ist quasi so ein WRT-Router in Form von einer SD-Karte.
Holy fuck.
Mit 16 GB Speicher.
Weil das ist eine SD-Karte.
Das ist eine fucking SD-Karte, ja.
Schon,
Und krass. Also er zeigt hier so ein bisschen drauf, wo es überall kaputt ist, weil das ist so komischer PHP-Frickelcode. Und er zeigt dann halt, wie die Regexe hart kaputt sind und wie er dann sich einfach alles anschauen kann.
Nein, einfach root jetzt.
Und hat jetzt, ja genau, du hast schon root. Es gibt
hat tatsächlich seine fucking SD-Karte geroutet.
Ja.
Oh, der kann sogar Java-Bytecode ausführen.
Ja, der kann, ja, aber das ist das,
also nicht richtigen Java, aber.
Ja, ja, du musst es dann aber unter NDA kaufen.
Ach so, ja.
Ja, das ist dieses super Bonus Java Bytecode. Aber du hast halt ein Embedded Linux, wo ein BusyBox drauf ist und diese ganzen anderen coolen Sachen. Und hier oben hat er jetzt beschrieben, geschrieben gerade im zweiten Update, dass irgendeiner hat die Original Firmware gepusht, irgendwie ins Internet. Und du kannst dir daraus jetzt quasi Custom Firmwares bauen und alles cool machen und neu.
Endlich. Er hat leider keinerlei I.O. außer WLAN. Aber ich meine, WLAN ist ja schon mal nicht schlecht.
Fucking WLAN, überleg mal.
Kannst du irgendwie
so. Ja, und die eigene Karte.
Und du darfst sie halt nicht kaputt machen.
Das Coole ist ja auch, das gibt dir dann diese USB-Adapter für WLAN, für SD-Karten. Ja. Da ist ja Strom auch mit drauf. Wahrscheinlich kannst du einfach irgendwo das so ein USB-Nupsi irgendwo reinrammen und hast dann irgendwo so ein.
Ja, du brauchst nur 5 USB, Volt rein.
Ja, genau. Und du hast dann irgendwie so ein USB-WLAN-Nupsi, das du irgendwo in einem anderen Netzwerk drin hast.
Also, das ist quasi Dead Drops. Also, ja, so kann
man WLAN-Dead Drops.
Ja, und das Coole ist, die brauchen halt einmal 5 Volt und dann wirfst du die irgendwo in die Ecke rein und die sind so fucking klein einfach.
Ja.
Und das ist super awesome.
Macht Sinn. Macht Sinn.
Genau, es gibt noch ein zweites, also es gibt die davon noch andere so SD-Karten. Es gibt eine, wo du so Micro-SD-Karten reinsteckst und dann werden die auch so Access-Point-Ding. Und da brauchst du so wirklich nur irgendwie startup.sh oder sowas auf die SD-Karte schieben. Und das wird dann einfach am Anfang ausgeführt, wenn das Ding bootet.
Das ist total nett von denen.
Das ist einfach voll gut.
Dann weißt du auch schon, wie die Firmware-Updates gehen.
Ja, genau so. Oder das heißt irgendwie, irgendwie so jedenfalls. Und das ist sehr cool. Und also ich muss sagen, was die da verbaut haben in der SD-Kartenformat ist schon sehr, sehr, sehr cool.
Das ist beeindruckend eigentlich für die Größe. Sachen werden total kleiner.
Immer. Ja, super cool. Und plus eins von mir für ihn.
Mehr für alle.
Ja.
Laserfu.
Hier quietscht irgendwas.
Reifen.
Sehr gut. Das erste ist Ruby for Java Minds. Ist gerade erst rausgekommen, bedeutet noch kein Video, sondern nur das Slide Deck. Aber das ist ganz nett. Also gerade wenn das irgendwann mal rauskommen wird als Video, würde ich es wahrscheinlich mir auch irgendwie anschauen oder so.
Weil du so viel Java schon gemacht hast?
Ich habe ziemlich viel Java gemacht.
So mein Beileid.
Ja, war echt nicht schön. Auf jeden Fall erzählt er so ein bisschen, hey, wie Java-Programmierer normalerweise rangehen und was so seine Geschichte war, dass er auch im Jahr Java in der Uni und dann wieder Java gemacht hat und dann hat er auf einmal Rails angeschaut und er so, lol. Und erklärt eben so ein bisschen für Leute, die schon programmieren können, was denn so die grundlegenden Unterschiede zu Rubys sind. Und das ist recht schwer zu machen. Also gerade wenn du jemand, der schon programmieren kann, an Ruby ranführen willst, ist das vielleicht ein ganz nettes Slide-Deck. Gerade wenn dann irgendwie so Fragen kommen, ja, und wie kann ich jetzt Interfaces definieren? Also, wie wäre es mit gar nicht?
How about
das, ja, genau, das Duck-Typing. Kannst einfach machen, was du willst. Wenn es klappt, klappt es. Ganz nett. Nettes Slide-Deck. Ich hoffe, da kommt noch irgendwann mal ein Video, weil es sieht lustig aus und ist Ryan Gosling und eine Slide steht drauf, wo ist dein Gott jetzt? Mit so einem Nietzsche. Aber
der hat auch einen guten Bart.
Ja, einen ziemlich, ziemlich guten Bart. Er hat quasi eine Programmiersprache erfunden.
Ja.
Ingo wahrscheinlich?
Nee, das ist meins.
Das ist deins? Oh, okay.
Und zwar von der größten Nachrichtenzeitung aller Zeiten, Monkey Island getwittert.
Sau gut, ich habe es so durchgelesen, sau gut.
Und zwar, genau, es geht darum, dass Monkey Island getwittert ist in 3 Millionen Posts oder so. Und sehr lustig.
Ich muss auch sagen, die Seite bringt fast meinen Browser zum Absturz, weil das alles
auch hart verreckt.
Alles embeddete Twitter-JavaScript-Dinger
alles
sind.
Alles sind embeddete Java-Twitter-Dinger. Wahrscheinlich wird jedes Mal 2 Megabyte nachgeladen.
Wahrscheinlich. Bootstrap. Im iFrame. Ja, mehr Bootstrap.
Die ganze Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ist ganz. Oh ja, sogar mit irgendwie Carla und Guybrush und
alle.
Naja,
was quasi
alle. Unterhalten sich auch miteinander.
Genau, mit Ad-Tweets oder so.
Ja, mit Ad-Tweets und Hashtags und.
Alles. Die ganzen coolen Sachen, so wie Twitter, halt nur Monkey Island.
Grün.
Und wenn ihr kein Monkey Island gespielt habt, dann Schande über euch und spielt es jetzt. Und dann lest es euch durch und dann ist es lustig.
Und alle so, lol.
Lol, quasi. Voll lustig.
Genau. Anderer Artikel, neulich mit Flydi drüber geredet und selber drüber nachdenken müssen. Alt aber gut, Managing Relations Inside Elasticsearch. Du hast ja so eine nicht relationale Datenbank, aber es gibt halt trotzdem Sachen, wo du sagen willst, ja, ich will irgendwie vielleicht einen Array in meinem JSON-Objekt drin haben, wo andere Objekte drin sind und was es da für Möglichkeiten gibt, in Elasticsearch das zu machen und was da die quasi die Performance-Auswirkungen sind von Nested-Objekten gegenüber Parent-Child-Relationships, gegenüber ganz normalen inneren Objekten. Hat sehr geholfen. Ist gute Sache, gute Sache. Und ich wurde auch retweetet von @Elasticsearch.
Oh, wow, du hast was über sie geschrieben und haben sie gesagt, oh shit, das sag ich auch.
Oldies but Goldies oder sowas. Nicht so ganz cool, aber.
Crazy
shit. Crazy.
So, ich habe mal ein paar Sachen verschoben und jetzt mache ich aber weiter mit Seasteading. Und zwar, die Grundidee ist Leben auf dem Meer, ohne quasi mit extern irgendwie vom Land irgendwas brauchen zu müssen. Und dort gibt es voll viele Ideen und voll viele Sachen, die schon quasi halb durchgeführt sind und irgendwie Sachen, die ausprobiert wurden. Und das hat mich einfach super hart an das eine Game erinnert, wie heißt es, wo du auch Utopia hast, Bioshock. Und die Stadt dazu. Und deswegen wollte ich es mal, also ich habe es gelesen bei dem Best of Reddit-Typen, den ich auch schon mal vorgeschlagen habe. Und ich finde es einfach voll abgefahren, dass diese Sachen wirklich passieren könnten, beziehungsweise gerade im Passieren sind. Genau, ich wollte es bloß nochmal zeigen, um das was zu lesen. Und sehr gut, weiter.
Gute Sache. Wieder du.
Genau, wieder ich und wieder ein tolles Thema.
Wieder Wikipedia-Artikel.
Oh, warte, wieder den falschen.
Richtig.
Warte. Und zwar es geht um alternative Zeitbeschreibung. Wo ich den wieder finde, wahrscheinlich jetzt.
Was meinst du mit Zeitbeschreibung?
Also, wie du sagst, dass es jetzt zum Beispiel X Uhr ist. Und es gab dann mal aus Frankreich, den Vorschlag, dass du einfach von 0 bis 10 Uhr machst und dass deine Stunde auch 0 bis 10 Minuten hat, beziehungsweise 0 bis 100, glaube ich, und dass deine Minute auch 100 Sekunden hat, dass du quasi das einfach angleichst. Aber das hat sich nie durchgesetzt und ich muss jetzt mal den Artikel suchen. Ich finde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr wieder.
Da hatte ich noch nicht auf Twitter auch irgendwas gesehen, wo wir gerade bei Zeitbeschreibungen sind. Ja. Als sie auf den gregorianischen Kalender umgestellt haben, da gab es irgendwie.
Da mussten sie irgendwie.
Da ging es vom ersten. Tage ja, da ging es irgendwie, was kam nach dem 4. Oktober 1582? Der 10. Oktober 1582. Und in Frankreich irgendwie ein paar Monate später. Und
deswegen ist ja heute noch so, die Orthodoxen feiern ja immer zum Beispiel Ostern und so an anderen Tagen als wir. Weil die irgendwie die Kalender nicht matchen. Der julianische und der gregorianische Kalender, da sind wie viele Tage Unterschied? Keine Ahnung. 20 oder irgend sowas, also es passt irgendwie nicht.
Auf jeden Fall willst du niemals einen Kalender irgendwo in Software implementieren. Nee, weil da,
willst du ja, nicht. Dann kommt vor allem kommt irgendjemand nicht noch her verschiedene.
Und, ja, kommt irgendjemand her und sagt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt 1582 für den Oktober eingebe und dann den nächsten Tag mache? Der 5. Das ist falsch, der war der 10. Du musst irgend so ein riesiges fucking Switch-Case machen, wo jeder Spatz im Mack, der sich irgendwas ausgedacht hat, wir überspringen jetzt 8 Tage. Ich so, danke, du Arsch. Switch-Case. So.
Echt? Früher war das auch noch einfach, oder? Da hat einfach so ein König oder so ein Guru gesagt, boah, morgen ist nicht der 5., nicht der 6., nein, der 10.
Da weißt du,
und warte mal, ich lasse heute 10 Tage aus. Ach, morgen Mittwoch?
Richtig.
Nee, morgen ist Samstag, frei.
Wann ist mein Geburtstag? Am 20 Tage? Not anymore, morgen ist mein Geburtstag.
Schon wieder.
Dumm gelaufen. Sehr schön.
In dem Artikel, ich habe den jetzt auch tatsächlich wiedergefunden in meiner History. Und in dem Artikel geht es auch darum, dass sich Swatch, also der Schweizer Uhrenmacher, hat sich auch mal gedacht, okay, wir machen unsere eigene Zeit. Wir nennen sie Swatch Internet Time.
Richtig, da kann ich mich dran erinnern.
Und fuck. Das ist so awesome. Du hast ein...
Pings oder so, wie
hießen die? Dot Beats. Ganz
Dot
wichtig.
Beat, ja.
Der Punkt ist ganz wichtig dabei. Und dann kannst du sagen so, los, connecte mich an @ und dann irgendwie die Zeit. Und das ist genau ein... Tausendste des Tages wird einfach so aufgeteilt.
Ja, Swatch Internetzeit gibt es auch noch einen schönen Wikipedia-Artikel.
Dann doch lieber Stardate, wie bei Star Trek.
Fucking die Swatch Internet Time. Das ist auch so gut, dass du das auf den alten Swatches mit drauf hattest. Ja. Zuerst ist es jetzt 484.
Ich meine, hätten
Zeit.
Ich bin sicher, die haben das patentiert.
Ja, natürlich.
Swatch Beat, Swatch Internet Time.
So gut. Und so awesome, wenn du es genauer brauchst, dann hast du Centibeats. was dann quasi
Sie haben einfach einen fucking unique Timestamp mit irgendwie eine Differenz ausgestattet oder so.
Das ist und, so awesome. Ja. Nee, die haben einfach den Tag durch 1000 geteilt.
Ja,
und dann trotzdem. Ist es 1000 Dotbeats. 1000 Dotbeats. Ist so. Und das könntet ihr machen, dann kannst du das ICQ schreiben, weil das ist viel einfacher zu schreiben. Du sagst richtig. Einfach 480.
Bam. Macht Sinn, alles.
Voll gut.
Das Smithsonian Magazine hat einen coolen Artikel rausgebracht über, wie dein Gehirn abhängig von Koffein wird. Und erklären so ein bisschen so, ja, Koffein sieht ziemlich hart so aus wie Adenosin. Und Adenosin ist eben blockiert die Sachen, wo irgendwie dein Gehirn müde machen. Du wirst dann total aktiv, aber wenn du dann zu viel Koffein trinkst, dann tut dein Gehirn einfach immer mehr von diesen Adenosinrezeptoren bauen. Bedeutet, wenn du dann das Koffein aufhörst, dann bist du A, scheiße drauf. Ach, richtig, dann bist du A, scheiße drauf und
kriegst Kopfschmerzen.
B, es ist halt schon hart, weil es verändert dein Gehirn nachhaltig. Ach. Und wenn du dann kein Koffein hast, dann bist du...
Ach, es verändert es halt nicht nachhaltig, sondern nur zeitweise, weil dann hört auch wieder dein Körper auf, Adenosin zu produzieren und dann ist auch wieder egal.
Mehr Koffein. Aber auf kurze Sicht bist du halt einfach abhängig und es ist ein ziemlich starker Entzug.
Naja, also ich glaube, also habt ihr schon mal ausprobiert, keinen Koffein zu trinken für eine Woche oder so? Ja, funktioniert.
Ja,
also ja es ist aber nicht du bist so, halt dann irgendwie nicht so leistungsfähig.
Du bist ein bisschen kaputt, aber...
Du bist kaputt,
ja, genau. Ist so. Ja. Aber es geht. Also es ist nicht, also ich finde, es ist nicht so schlimm. Also ich stelle es mir nicht so schlimm vor, wie andere Sachen.
Also sie sagen so eine Woche, so eine Woche bis 12 Tage passt der Entzug.
Also eine Woche
echt? Ist
gut. 7 bis 12 Tage.
Hast du Entzug?
Ja.
Danach ist wieder normal.
Und danach hat sich dein Gehirn dieses Adenosin-Zeug, die Rezeptoren wieder ein bisschen rückentwickelt und
okay,
du stummst halt auch ab. Bedeutet, also Fleidi zum Beispiel sollte nach meinen Berechnungen kann Fleidi heute nicht kommen, weil er einfach nur noch Kaffee trinkt.
Genau. Er hat jetzt quasi diesen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr aufhören kann
Kaffee zu trinken. Er kann sich entweder Kaffee trinken oder Narkolepsie, kann er sich eins raussuchen.
Und seine Pilze rauchen.
Und deswegen sitzt er quasi die ganze Zeit auf Klo und hat so, ein, so ein, die Kaffeekanne von oben, was dann
die einfach Aeropress. Direkt
so, genau, direkt in den Mund reingeaeropress.
Ja, so alles ein bisschen wie, wie hießen diese Filme mit den schottischen Drogensüchtigen?
Fly the Holy Pill.
Ja, ich glaube, das war nur,
Fear and Loving Las Vegas.
Nee, wie hieß es? Tripping, nee.
Tripping? Tripping.
Das bist du, das ist dein American Gladiator-Name, aber das ist jetzt anders.
Ach so.
Egal. Meme der Woche.
Trainspotting?
Ja, Trainspotting.
Oh ja.
Tripping, egal.
Tripping.
So ist es ungefähr. Tipp, glaube ich.
Ungefähr so, ja. Du musst die ganze Zeit rennen.
Kann man so sagen. Zeit. Mein Mimimi der Woche sind Giftdateien. Giftdateien sind voll die Arschlochkinder, weil...
Giftdateien?
Die sind halt so extrem...
Giftdateien.
Oh, sorry, Giftdateien.
Weil die so giffig sind.
Richtig. Auf jeden Fall gibt es ja dieses Media Crush, mediacrew.sh, kam neulich irgendwie auf Hacker News, die machen dir irgendwie so PNGs, JPEGs, SVGs, GIFs, machen die alle kleiner.
GIFs.
GIF, fuck. Immer. Ich muss das, oh Gott, das ist schlecht von mir. Auf jeden Fall machen diese Sachen lossless kleiner und die haben auch eine Demo-Seite, wo sie sagen, ach übrigens, GIFs lassen wir irgendwie
GIFs,
super.
GIFs. Halt die Klappe.
GIFs. Ja. GIFs, total doof, weil du kannst halt ein Video, so eine 2 Megabyte GIF-Datei, kannst du halt irgendwie auf 118 Kilobyte Video runterkomprimieren im Normalfall.
Aber da habe ich mich auch schon irgendwo hart...
Dann musst du dir mal überlegen, was diese ganzen animierten GIF-Fun-Seiten, die irgendwie terabyteweise Ramsch raushauen, die können einfach Videos nehmen, wenn sie Videos wollten. Wir haben das jetzt ja nativ und...
Nein, das funktioniert nicht. Weißt du warum?
Ja, HTML5 musste immer noch in 2 Varianten dringen.
Nein.
Doch.
Das, auf Telefon wird es nicht direkt abgespielt.
Kann nicht Autoplay gemacht
und
werden.
Und deswegen habe ich auch für den Rickroller habe ich auch GIFs genommen und kein Video.
Na und weil du Videos immer noch in 2, du musst einmal für
H264.
Braucht keiner.
H264. Halt doch.
Quatschgrad.
Es
gibt jetzt, wenn du es zweimal hast.
Der Firefox kann doch H264, habe ich gedacht jetzt.
Alle können.
In den Nightly haben die doch das native Backend. Ja, siehst du, Problem gelöst. H264 gewinnt.
Genau. Nee, das Neue hier, was haben wir gesagt? Dala
gewinnt. Dala gewinnt. Dala
genau. Irgendein Hörer hat irgendwie geschrieben, es gibt eine Kickstarter-Kampagne zu. Super. Das ist total gut hier.
Ich wollte nur sagen, ich fordere auch, können wir vielleicht auch noch Kackstarter machen für Scheißsoftware? Das ist aber so ein Krebelsoftware, das ist total der Ramsch. Da musst du Geld zahlen, dass es irgendwie weggeht. Das wäre eigentlich cool. Kackstarter wurde dann, oder Kackstopper quasi, wurde dann auf dem Open Apache Graveyard
Buttplugs. Nee. Internet Buttplugs.
Das ist dann im Fanshop, nee. Aber dass du einfach Geld investieren kannst, dass Apache-Projekte geschlossen werden, ja.
Ja, wirklich so. Okay, ich muss irgendwie die ganze Zeit bei meiner Firma damit arbeiten, aber es ist so ein Scheißdreck. Richtig. Und ich plätsche dafür, dass es dann, wenn irgendwie genug Leute.
Wenn ich den Scheiß loswerde, wenn ich Open Office loswerden könnte, ja. Würde ich 100 Euro zahlen. Das macht alles Sinn auf einmal. Auf einmal macht alles Sinn.
Und dann
wird es
auch überall gelöscht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also jemand hat uns ein Kickstarter-Projekt vorgeschlagen zu Animated PNGs. Vielleicht sind die ja kleiner dann, ja, wenn die fertig sind.
Nee, weil das immer noch keine Videokodierung ist. Das sind immer noch
fucking Bilder.
Frames. Und ja. PNGs sind vielleicht ein bisschen besser, weil sie halt auch so für
ja
Cartoon-Zeug irgendwie geeignet sind. Oder
also es ist wohl schon in den meisten Browsern haben. In den meisten Browsern drin und gedöns, bloß benutzt keiner und deswegen hat sich irgendjemand gedacht, oh, warum mache ich nicht mal eine Kickstarter-Kampagne dazu und versuche irgendwie Tools zu bauen, die diese Animated PNGs irgendwie erzeugen können.
Was okay. machst du? Das ist mein nächster Pick, wo ich jetzt gleich überleiten werde, ganz grandios.
Ja. Oh, das hast du toll gemacht.
Vielleicht könnt ihr es hören?
Nee.
Egal. Ja, genau, das ist es. Ich fand es eigentlich ganz nett. Coffeetivity gibt es jetzt für Mac, iPhone und iPad.
Das ist aber super nervig.
Ja, die machen dir, also ich fand's ganz nett eigentlich. Da kannst du so Morning Murmur oder Lunchtime Lounge, du kriegst so Kaffeehaus-Atmosphäre. Manche Leute gibt's ja irgendwie, die immer was hören müssen, dass du irgendwie, dass es keine Stille hat im Raum, sondern dass irgendwie so ein Hintergrundgerausch ist. Und du kannst so White Noise nehmen oder so, aber das ist ja auch doof. Und das macht einfach Geräusche von so einem Kaffeehaus, also so Leute mit Tassen. Was zum Teufel, Ingo?
Ingo, warum?
Schäm dich.
Wir haben hier gerade Coffeetivity.
Ja, ja,
du kannst mal den anderen Shit irgendwann
später wollte ich, machen. Das wollte ich hier gerade versuchen.
Ja, also wenn du auf Coffeetivity.com gehst, autoplayt der auch das Kaffee.
Außer du bist mit deinem Telefon drauf, dann nicht.
Richtig. Ich kann es ja auch machen.
Share with us. Ah, super.
Richtig. Ja, genau. Ja. Da reden wir jetzt einfach drüber weg. Auf jeden Fall. Kannst du mal auf Lunchtime stellen? Ich würde gerne nicht das Morning Murmur, sondern genau. Auf jeden Fall gibt es da dann so Hintergrundgeräusche von so Cafeterias und Kaffeehäusern und ich fand es eigentlich ganz angenehm so.
Das ist jetzt wie, als wenn wir im Starbucks direkt sitzen würden.
Genau. Ja.
Ohne, dass wir Starbucks kaufen müssen. Scheiße.
Aber wir können ja hier trotzdem Koffein trinken.
Richtig.
Nur der Ingo kann das. Ja. Und auch wieder härter abhängig wird.
Richtig. Dass deine Rezeptoren wieder abgehen.
Ja.
Okay. Ja, fand ich auf jeden Fall nett. Ich habe es mir nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, kann man es kaufen? Ich hoffe nicht. Aber
was
egal.
Kaufen nicht? Was kann man kaufen?
Ja, die haben dann viele Sounds und irgendwie
wow.
Super Bonus-Sachen.
Voll praktisch.
Ja.
Also, kannst auch einfach in Starbucks gehen, das aufnehmen.
Und hier bist teurer.
Kannst auch einfach in Starbucks gehen.
Es gibt ja auch dieses Free Sound-Projekt, da würdest du bestimmt solche Sachen auch finden.
Free Open Sound Source.
Ja, Free Sound.
Slash GNU.
Das heißt Slash. Einfach nur Free Sound.
GNU Slash Sound.
Ich glaube freesound.org oder so.
Free Sound Open Free.
Open Free. KrepelUS / GNU.
GNU.krepel.us.
Sehr gut. Kommt noch.
Gott sei Dank.
Genau. Nächster. Enter the TARDIS via Google Maps.
Genau, das ist ein Pick, was ich heute gesehen habe. Und da kannst du direkt in den TARDIS einsteigen, indem du.
Den TARDIS.
Das, that, der TARDIS.
Dem.
Dem.
Den.
Ja,
dem
TARDIS. Kann man genau. Da direkt einsteigen.
Kannst du da direkt
über
einsteigen?
Google Street Side, wie heißt es?
Street View.
Street View.
Ja, Street View.
Und du mach mal den Kaffee-Atmosphäre aus.
Wieso? Das ist super nervig einfach.
Weil wir jetzt woanders schon wieder sind, oder was?
Mach's einfach aus. Wir sind jetzt in der TARDIS.
Wir sind im TARDIS. Wenn du TARDIS-Sound findest, kannst du den spielen.
Im Retardis.
Oh, wow. Wow. Maximal retardiert, was du da gerade gemacht hast. Wir dürfen es nicht mehr sagen.
Was?
Retarded.
Was? Wir hätten das gesagt.
Weiß nicht.
Ich glaub's nicht.
Hörer?
Die sagen noch viel aus der Tag.
Richtig, das sind TARDIS-Sounds. Doctor Who, ne? Also, nee, wenn ihr es nicht kennt, seid ihr selber schuld.
So einfach. Mach's bitte aus.
Ja. Das ist die TARDIS.
Mach's aus. Weg.
Die müsst ihr hören.
Schäm dich.
Gott. Die sind noch nicht in der Post-Show. Das kannst du später machen.
Richtig. Wo, warum, was, wie? Erklär mehr, Felix.
Du kannst es, also das ist quasi ein Easter Egg in Google Maps, wo du dann so eine Telefonzelle hast, eine blaue Polizeitelefonzelle, und da kannst du dann dich reinklicken.
Ich kann
und
da dann reinklicken?
Ja.
Ich habe nicht rausgefunden, dass man reinklicken kann, aber da unten gibt es das Bild halt. Bei mir gibt es ja so Street-Side-View.
Oh, nee, also du hast hier so ein Doppelpfeil irgendwie.
Ein Doppelpfeil?
Da kannst du dann reinklicken und dann bam, bist du nämlich drin.
Wie?
Da war ich zu doof zu.
Okay, fahr mal eins zurück.
Was?
Zurück? Fahr mal eins zurück.
Zurück?
Das andere zurück.
Vor, meinst du?
Ja, was auch immer. Dreh dich jetzt mal um.
Ja, ich habe keinen Doppelpfeil, weil ich die neue Version von Google Maps habe.
Ja. Und jetzt deswegen habe ich das auch nicht wahrscheinlich.
Und jetzt musst du, da kannst du da irgendwie.
Aber bei mir gibt es unten.
Kann ich da nicht rein.
Bei mir gibt es da unten ein Bild in der Mitte. Hier, da.
Ein X oder da, wo das X ist? Nee,
was? Nee, ich habe da unten so viele Bilder.
Achso. Ja, die habe ich auch.
Street-Side View. Und dann ist da in der Mitte irgend so eins mit hellblau in der Mitte.
Ah.
Und dann kannst du auch draufklicken.
Kannst du da auch reinklicken? Kannst du da auch weiterfahren?
Ja, wenn du reinklickst, ja.
Weil ich kann da hin und vor und zurückfahren.
Ja,
kann man. Voll gut. Jedenfalls, genau, ist ein lustiges Gimmick.
Lol, Easter Egg.
Lol.
Die TARDIS, die ist innen größer als draußen.
Fuck me. Ist ja verrückt.
I love coffee.japanese. Japan.
Genau. Und da geht's, es sind Infographics. Und Infographics sind immer gut. Und das ist ein Infographic über Sushi und was man da alles irgendwie, worauf man achten könnte, wenn man sich so mit Sushi beschäftigt, wie Fly, die sich mit Kaffee beschäftigt.
Richtig.
Also nicht machen am besten.
Nee, ich esse einfach Dinge, die mir schmecken, wie ich will und wann ich will.
Das ist tatsächlich der letzte Satz, der da unten steht. Aber das
Sachen essen, wie sie einem gefallen.
Sachen essen, wie sie dir gefallen.
Ich will sofort wissen, was der nächste Link ist. Da steht nur Fritzbox und irgendwie /HTML/Capture.
Ja. Wenn du mal.
Ja? Gibt keine Fritzbox, ja.
Genau, hier gibt
es. Oh, ich kann jetzt Back to my Mac machen. Ah,
und
geil,
dann gucken, was deine Fritzbox macht.
Ja, total.
Ja,
was macht die denn?
Wenn du mal in deinem eigenen Netz rumsniffen und wenn du einen Wireshark-Log haben willst, um das hinterher zu analysieren und um zu gucken, was die ganzen Devices so in deinem Netz so treiben oder du Freundin ausspionieren willst oder was
Holy
auch immer.
Fuck.
Wofür auch immer du das benutzen willst, kannst da einfach draufgehen, dann sagst du Start und der captured einfach das Device und lädst dir auf deine Platte runter und danach kannst du den Wireshark angucken. Lass mal gucken, was deine Devices, Mobile-Devices und so machen, was sie für Sachen aufrufen und den ganzen lieben langen Tag treiben, ganz nützlich, um zu debuggen.
Wie cool ist das denn? Fritzbox-Paketmitschnitt.
Ja. Total einfach.
Die haben NSA-Module in die Fritzbox gebaut.
Das ist so praktisch.
Und du kannst ja auswählen, welches
WLAN, USB, genau. D-Trace?
Fuck yeah, D-Trace.
Du kannst D-Trace machen?
Das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
Ich glaube nicht.
Aber WLAN, auch WLAN 2,4 GHz, 5 GHz, ja, bietet du dir an, das, was aus dem Netz, was ins Internet rausgeht. Einfach mit Knopfdruck.
Kann auch die RAW-Frames dann sehen?
Ich
glaube ja.
Also gibt ein +1 von mir.
Stelle ins Internet. Krass, wusste ich nicht.
Also Fritzbox, super Sache.
Ah, Fritzbox ist echt so eine der Sachen, wo ich sage, ich kaufe mir keine anderen Router mehr, weil die machen immer Updates, da geht immer alles. Die
kam auch neulich wieder ein Update raus.
Ich mache immer die Labor-Updates drauf. Sobald ein Labor-Update ist, bam, installiert. Kann nur besser werden.
Also es kam jetzt, vor ein paar Tagen kam wieder ein Update.
Das Einzige, was mir fehlt an der Fritzbox, ist noch, dass sie Carter von Caldav unterstützen. Also so richtig, nicht nur über Google, sondern
für alle. Ja, das stimmt. Die Google-Sachen kannst du irgendwie einbinden, aber
das habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt habe ich dann alle meine Kontakte, aber die updaten sich halt nicht.
Nee, bin ich dagegen.
Ja.
Wir brauchen Adressa.
Das ist, was der Fleidi gebaut hat.
Ja.
Das ist wie DNS, nur anders.
Nee.
Okay, also mein Tipp, die Fritzbox ist cool und macht coole Sachen und kann man mal, wenn man mal einen Mitschnitt von irgendwas braucht.
Und wenn jetzt
also ich wollte mein Telefon debuggen so ein bisschen, weil es komische Sachen gemacht hat, gucken, was es aufruft und da war das.
Und
die cleverste, einfachste Lösung.
Genau, und wenn ihr es hart und schmerzhaft wollt, dann könnt ihr euch ja immer noch OpenWRT installieren und dann alles hart irgendwie darüber verkrebeln.
Ja,
weil da könnt ihr auch alles nachinstallieren und Mehr Spaß.
Ja, man kann auch hinten durch die Brust, durchs Auge und wieder zurück und so.
Nee, wenn OpenWrt eh schon auf euren Routern ist, dann geht es natürlich fertig.
Genau,
ist
quasi oder, fertig. Oder ihr kauft einfach eine OpenWrt-Route und installiert dann so lange Dinge, bis der das kann, was die Fritzbox kann.
Dann könnt ihr es verkaufen.
Dann seid ihr fertig.
Dann könnt ihr es verkaufen.
Richtig, brauchst du noch ein 5-Mann-Team, das weiterentwickelt
und maintained. Updates.
Ja, richtig.
Eigentlich bloß ein Admin-Team.
Total praktisch eigentlich.
Questbars.
Questbars, oh Gott, ich bin so, die sind so gut. Oh, ganz stark fressen, aber man kriegt die gar nicht in Deutschland. Das ist eins, es gibt ja wenig Dinge, die man heutzutage nicht mehr gut kriegt. So irgendwie, du kannst dir alles im Internet kaufen. Und du kannst dir auch die meisten so Süßigkeiten-Scheiße, du kannst irgendwie... gibt 2 Millionen US-Shops, die dir für irgendwie total entweder günstig rüberschicken oder die halt schon das ganze Zeug in Deutschland haben und das dann hier mit ein bisschen Aufpreis verkaufen. Questbars gibt's nicht. Ich mache ja immer noch dieses komische Paleo-Zeug oder was weiß ich, Keto. Ich esse keine Kohlenhydrate, so im Normalfall. Oder ganz bin wenig.
Okay, eine Kundenrezension gibt's dazu und genau. Die sagt, OMG sind die geil. 4 Ausrufezeichen.
Es ist auch so, weil du, also das ist eben das Einzige, was dir dann fehlt, wenn du so keine Zuckerscheiße isst, dass du halt diese ganzen kleinen Snacks, irgendwie mal Twix oder Snickers oder Duplo oder was weiß ich was, die gibt's sehr selten.
Snickerdoodle.
Und es gibt so diese ganzen Proteinriegel-Geschichten, also so eine, keine Ahnung, kannst ja auch einen Corny essen oder so, aber Corny ist halt auch fucking nur Kohlenhydrate und ein bisschen Zucker. Und da gibt's diese Proteinriegel. Meist kriegst du irgendwie entweder für Radfahrer, wenn sie irgendwie Energie mitschleppen müssen oder für die ganzen Bodybuilding-Menschen. Das ist halt so das Zeug, was die da essen. Oder teilweise auch ein bisschen Diabetiker, weil die dürfen ja auch keinen Zucker, so im Normalfall. Und Quest ist irgendwie so eine US-Marke. Quest Nutrition. Und die haben diese Riegel, kein Zucker drin, immer so ein bisschen Nuss, ein bisschen anderes Zeug. Schmecken wirklich gut. Was sie eigentlich nie tun, also diese ganze Pseudo-Ersatz-Scheiße schmeckt eigentlich recht schlecht. Die schmecken richtig gut und man kann sie nicht im Internet kaufen anständig. Also bei den Amis kostet so die Box irgendwie $25, kostet ein Riegel irgendwie $1-2, was okay ist. Bei uns, ich habe mir irgendwie vor 2 Wochen was gekauft, da war es noch €30 auf eBay. Und deswegen ist es auch so $25, €30, ja egal, ich probier's mal. Und jetzt gibt's nicht mehr die 30-Euro-Geschichte, sondern es kostet jetzt irgendwie €36 plus €12 Versand. Und irgendwas ist dann irgendwann einfach fucking zu teuer. Und du kannst es zwar auch vom originalen Hersteller dir kaufen, also von Quest Nutrition direkt, aber da wird der Versand auch pro Paket höher.
Du kannst ja hier Reseller werden.
Ja, will ich aber nicht.
Solltest du aber werden, weil dann wirst du reich für immer.
Wahrscheinlich. Stimmt. Also wenn du die für $25 kaufst und das ist recht teuer. Also in den USA kriegst du noch gratis Shipping dazu. Bedeutet, die kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie billiger, gibt's dann noch irgendwie Coupons und was weiß ich was. Man findet sie kaum auf eBay, alles ist, ich habe keinen Bock, €50 für irgendwie 12 S-Riegel zu zahlen.
Das ist schon ganz schön
viel. Aber wenn man an die rankommt und mal auch dieses Paleo-Zeug machen tut, dann ist das total gut. Die haben, ist auch interessant, die haben recht viel Fiber. Kohlenhydrate. Quasi, ähnlich. Also es gibt ja Kohlenhydrate, gibt's ja einerseits die zu Zucker abgebaut werden, es gibt dieses Fiber-Zeug, was quasi rein wie raus geht, weil dein Körper nicht die Enzyme hat, um das abzubauen. Obwohl sie eigentlich auch so ähnlich sind, wie diese Glucose, Fructose, Fructose-Zeug. Da haben die recht viel, was auch irgendwie, keine Ahnung, gut für die Verdauung sein soll. Weiß nicht. Questbars, total gut. Finde ich schnieke. Und ich glaube, der letzte Pick kommt auch noch von mir. Ja.
Noch ein
Namecheap, wo wir zum Beispiel krepel.us, der neue heiße Scheiß. Krepelass.
Krepelass, Krepelmi, Krepelass.
Krepelass, Krepelmi noch nicht, aber wir wollen auch nicht egoistisch sein.
Nee, also, das kann jemand anders haben.
Krepelt uns
einfach. Solange ihr uns quasi.
Solange ihr uns krepelt, es ist wie Flatter, nur krepeliger.
Und es ist keine
genau, Süßspeise. Genau, Namecheap. Ich habe ja schon neulich mal gepickt, Namecheap hat dieses Open Exchange Hosting, wo ich jetzt meine E-Mails habe. Und zwar irgendwie Amerikaner und komisch, aber zumindest kann ich Geld zahlen. Bitcoins. Akzeptieren Bitcoins, Bitcoin-Moneys, was schon mal sehr gut von denen ist. Und die haben die Möglichkeit, DynDNS zu machen, was ich total cool finde. Du kannst einfach sagen, hier für diese Domain oder Subdomain will ich DynDNS aktiv haben. Und dann kannst du einfach irgendwo in deine Fritzbox diese URL eintragen. Und dann hat deine Fritzbox auf einmal von deiner eigenen Domain, also okay. Der kann es dann per API updaten, jedes Mal, wenn er einen Reconnect hat und dann ist deine eigene Domain auf einmal, bist du
also
erreichbar.
Bloß, also besser als DynDNS.
Ich habe versucht, also DynDNS ist ja, es gibt irgendwie kein dynamischen DNS-Anbieter mehr, der nicht der letzte Scheiß ist.
Und den man nicht bezahlen muss.
Ja, genau. Entweder sie verlangen so utopische Summen, so ja, $7.95 pro Monat. Diese fucking DNS, ihr habt einen Arsch offen, ja. Und es gibt dann natürlich noch die ganzen, wo es gratis ist, aber musst du dich einmal im Monat einloggen. Ich
habe kein dieses No-IP gibt es noch irgendwie?
Nee, gar nichts. Ich habe alle angeschaut, die in dieser Fritzbox drin waren, gibt es immer nur so Premium-fucking...
Ihr müsst alle Tor benutzen einfach. Und dann Hidden Services. Und dann ist es quasi wie DynDNS, nur dass du quasi
nichts draufgreifen kann.
Ja.
Ja.
Dass nur du draufgreifen kannst.
Also es gibt, also ja, bei halt andere auch bei No-IP gibt es zumindest einen kostenlos.
Genau, aber da musst du dich dann auch wieder jeden Monat irgendwie einloggen und irgendwas machen.
Echt?
Ja, das ist immer...
30 Days.
No-IP free.
Confirmation.
Drei Hostnames.
Free accounts will have to activate der Account. Ja, ich meine, wenn du es in die Fritzbox einträgst, bist du da eh mindestens alle 30 Tage. Also jeden Tag.
Webinterface einloggen.
Weißt, du musst dich im Webinterface einloggen?
Bei DynDNS ist es oft so, dass sie sagen, ja, dein Account expired bald, log dich doch mal ein. Ja, bei
DynDNS.
Und ich habe dann, ja, war mir dann zu doof und ich hatte dann gemerkt, auf Namecheap gibt's das und auf jeden Fall kannst du dann deine eigene Domain nehmen, die kannst du dann vielleicht auch noch merken. Cool. Und
deine eigene Domain sollte man sich merken können, ja.
Richtig, und dann kriegst du eine Domain, die irgendwie cool ist und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung.
Bei DynDNS war das, glaube ich, immer nur so, dass du, wenn du das nicht wahrgenommen hast, deinen quasi diesen Service mehr, den dann Update, haben sie ständig hart gefragt.
Ja, und das machen sie halt alle irgendwie, weil sie irgendwie, ja, sie wollen halt irgendwie nicht gratis Sachen machen, weil warum auch?
Warum auch, ja.
Und deswegen bietet aber Namecheap das an und denen kann man irgendwie zumindest Geld zahlen. Was cool ist. Ja,
was ist denn dieses WhoisGuard Protection Gedöns?
Dann tauchst du nicht im Whois auf, sondern irgendeine Firma aus Panama, wo dann irgendwie sagt, anonym. wenn dich halt irgendjemand abmahnen will, weil du kein Impressum zum Beispiel in deinem Blog hast, dann musst du ja deinen Namen haben und deine Adresse, um dich abzumahnen. Und der will dich abmahnen, weil du die nicht in deinem Blog hast. Bedeutet, der würde die eigentlich über einen Whois-Eintrag bekommen, weil du als Kontakt drin stehst.
Aber da steht dann eine Firma aus Panama.
Da steht dann so eine panamanische Firma drin und die sagen dann eben so, lol, uns egal. Die leiten eventuell Sachen an dich weiter, aber du musst halt total nicht antworten, quasi. Es gibt es nicht bei allen, also dieses Whois-Zeug, aber.
Na, bei deutschen Domains geht es zum Beispiel nicht, aber bei so ein paar.
Krepelass.
Hast du es angeklickt bei Krepelass?
Wenn ich jetzt Whois krepel.us mache, dann steht da drin. Da stehe ich drin, ich habe es nicht angemacht. Egal.
Stimmt. Sega IT Consulting.
Richtig. Bam, bin ich.
Voll gut.
Einfach mal Krebel. Also ich glaube, ich mache mal den Whois-Guard an. Das ist wichtig. Einfach mal Whois-Guards anmachen. Auf jeden Fall Namecheap. Es ist schade ein bisschen. Ihr Interface ist scheiße. Also ist echt nicht gut zur Usability-mäßig und ein bisschen hässlich.
Haben die eine API irgendwie?
Ja, haben, glaube ich.
Warum benutzt man die nicht?
Für DynDNS.
Nee, ich meine für alle Dinge.
Keine Ahnung. Kannst du developer-namecheap.com gehen und dann kriegst du da irgendwie die API.
Voll gut.
Und dann irgendwie Available Environments, dann kannst du da so REST machen mit Zeug und Sandboxen und was weiß ich was. Genau.
Okay.
Ja.
Sind wir durch?
Ja.
Oder hat noch wer was?
Sehr gut.
Nö.
Aber WhoisGuard? Ich habe das gerade mal bei mir geschaut und irgendwie stehe ich auch nirgendwo drin, was eine gute Sache ist.
Gute Sache. Ja, ich glaube, das war's. Sorry, Leute, tut uns leid.
Dann.
So sorry.
We're sorry.
So sorry.
Jetzt kannst du nochmal sagen, sorry.
We're sorry.
So sorry.
Genau. We're sorry.
Hallo, Echo.
Hallo, Mark.
Gott sei Dank ist jetzt Aftershow.
Nee, ist er nicht auf der Show, ne?
Genau.
Okay, jetzt.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Dinge.
Am Gerät.
Sachen.
Und Zeug. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
Ich weiß nicht. tut die Sachen lieber besser auch nicht.
tut am besten gar nichts.
Tut einfach das Richtige.
Macht einfach das Richtige und hört uns nächste Woche auch wieder zu. Bis dann. Ciao. Ciao.
Wenn es das Richtige ist.
Es ist auf jeden Fall das Richtige, uns zuzuhören.
Ja, okay. Echt? Ich weiß, wir sind nicht so sicher, was ich sage.